Hallo Manda und Mandarinen, wir schreiben es ein paar Stunden vor der Veröffentlichung dieser Folge. Mir liegt aber noch was am Herzen. Ich sage zwar am Ende der Folge auch noch was dazu, aber mir ist das jetzt die letzten Tage so im Kopf umgegangen und vor allem jetzt diese letzten Stunden vor der Veröffentlichung. Und deswegen möchte ich noch kurz was sagen, bevor wir in die Folge starten. Ich bin wertfrei und offen in das Gespräch gegangen, ohne persönliche Agenda gegen in Fabian oder gegen die FPÖ. Das heißt, es ist jetzt keine persönliche Abrechnung und es richtet sich natürlich auch nicht gegen ihn als Mensch, das will ich ganz klar sagen. Trotzdem bin ich mit der Folge im Nachhinein nicht ganz zufrieden und ich finde, das darf ich auch ganz offen sagen. Der Fabian hat in dem Gespräch sehr viel Redezeit gehabt und für mich klingt die Folge stellenweise mehr wie eine politische Selbstdarstellung als wie ein ausgewogener Diskurs, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte und wie ich es am Anfang von der Folge gesagt habe. Das war nicht so meine Intention. Dazu kommt halt, ich bin keine Politikerin. Ich bin rhetorisch einfach nicht so geschult wie jemand, der das beruflich macht. Und das merkt man in dem Gespräch. Vor allem dann, wenn komplexe oder polarisierende Themen sehr routiniert argumentiert werden. Ich möchte aber trotzdem ganz klar festhalten, ich gehe mit vielen Aussagen inhaltlich nicht mit. Weder mit der pauschalen Ablehnung von LGBTQ-Menschen, noch mit der gefährlichen Unterstellung, queere Communities hätten irgendwas mit Pädophilie zu tun. Das ist falsch, verletzend und stigmatisierend. Auch die ständigen Schuldzuweisungen an die Ausländer, bei jedem gesellschaftlichen Problem trage ich so nicht mit. Für mich sind viele dieser Themen systemisch. Kaputte Strukturen, politische Versäumnisse, fehlende soziale Absicherung. Und nicht einzelne Bevölkerungsgruppen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, Politik ist komplex. Manches klingt im ersten Moment schlüssig oder einfach, aber genau deshalb muss man manchmal genauer hinschauen, sich selber informieren, Dinge nachlesen und Quellen prüfen. Nicht alles, was selbstbewusst gesagt wird, ist automatisch richtig. Ich habe die Folge jetzt trotzdem veröffentlicht, weil ich glaube, dass man solche Gespräche aushalten muss. Aber zuhören heißt nicht zustimmen und die Plattform steht klar für Menschenrechte, für queere Sichtbarkeit und gegen Hetze, egal von welcher Partei. Wenn du dich also beim Zuhören aufregst, du bist damit nicht allein. Und genau darüber reden wir weiter. Ich habe einfach keine Lust mehr, in Schubladen zu denken. Weder Herkunft, noch Sexualität, noch Geschlechtsidentität sagen irgendwas darüber aus, wer ein Mensch ist oder was er wert ist. Und ich glaube auch nicht dran, dass es irgendwem besser geht, nur weil man anderen was wegnimmt. Solidarität ist kein Nullsummenspiel. Wenn wir uns ehrlich sein, dann ist es ein Fakt. Am Leben von ÖsterreicherInnen ändert sich nichts zum Positiven, nur weil man SyrerInnen Rechte, Geld oder Chancen streicht. Uns würde es allen besser gehen, wenn wir mehr zusammenarbeiten würden. Über politische Lager hinweg, ohne Vorurteile, ohne Angstbilder. Probleme entstehen nicht, weil Menschen verschieden sein. Sie entstehen, weil Systeme versagen und weil es einfacher ist, nach unten zu treten, statt Verantwortung nach oben einzufordern. Trotz all dem wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge. Sie ist kontrovers, sie fordert heraus und sie ladet ein, genauer hinzuhören. Auch dann, wenn es einmal ein bisschen reibt und unangenehm wird. Diskussion ist einfach unbequem, aber notwendig. Also Kopfhörer auf, Hirn an und wir reden weiter drüber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebellinnenrausch. Heute bei mir zu Gast der Fabian Walch von der FPÖ. Aber bevor wir jetzt durchstarten, will ich etwas sagen, was mir am Herzen liegt, das mir wichtig ist. Und zwar, dass ich sitze da nicht als Gegnerin von irgendeiner Partei, sondern als Mensch, als Wählerin und vor allem als jemand, der verstehen will, warum unsere Gesellschaft so gespalten wirkt. Und ob wir wieder zusammenrücken können, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube an den Dialog und ich glaube daran, dass mehrere Perspektiven Platz finden dürfen. Und ich glaube, dass wir nur weiterkommen, wenn wir einander zuhören, ohne sofort Feindbilder zu bauen. Also, lass mal Politik heute einmal menschlich werden. Und in diesem Sinne, hallo Fabian, schön, dass du da bist. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, danke für die Einladung. Eben mein Name ist Fabian Walch, ich bin Gemeinderat für die FPÖ in Innsbruck und bin 36 Jahre alt, bin eigentlich Historiker, das heißt, ich bin in Innsbruck an der Uni Geschichte studiert und dann hat es mich in die Politik getrieben sozusagen. Und sonst in meiner Freizeit kennt man vielleicht der eine oder andere auch. Ich unterrichte Selbstverteidigung im Judo-Zentrum. Cool. Herr Curio, das war mal in der Bezirksblätter mal größer rein. Also das mache ich so in meiner Freizeit. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch und bisher zur Einleitung kann ich überall zustimmen.
Das ist schon mal gut, da sind wir uns dazu, bin ich schon mal einig.
Auf jeden Fall.
Wie bist du zur Politik gekommen? Was hat es da irgendeinen Punkt gegeben, dass du gesagt hast, hey, ich will was verändern und ich starte jetzt durch? Oder was war so der Moment bei dir?
Ja, also ich glaube, wir waren es jetzt 15 Jahre, dass ich in der FPÖ bin und auch aktiv bin. Und für mich war so der Knackpunkt, während ich studiert habe. Also ich bin nach der Schule zuerst noch Bundesheer gemacht und dann bin ich an die Uni in Innsbruck gekommen. Und dort habe ich relativ schnell gemerkt, dass was im Argen liegt, vor allem was mich da extrem gestört hat, war der enge Meinungskorridor. Also ich, für mich war die Uni immer ein Ort der Meinungsvielfalt, der Ort der Diskussion, der geistigen Duellierung auch, wenn man so will. Und da bin ich auf die Uni gekommen und gemerkt, das ist da überhaupt nicht so. Also dass da ein unglaubliches, engstirniges Klima vorherrscht, sehr enges Korsett an Meinungen, das zugelassen werden, und wenn man sozusagen versucht, da auszubrechen oder andere Meinung ist, wird man massiv angefeindet, wird einem das Leben schwer gemacht, und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so stelle ich mir das nicht vor, und habe mich dann relativ schnell entschieden, in die FPÖ einzutreten. Ich hab sie davor schon gewählt gehabt, also es war für mich klar, programmatisch, dass ich da auf einer Linie bin. Und der Punkt dann, wo ich dann über die einfache Mitgliedschaft hinausgekommen bin, wo ich dann gesagt habe, jetzt würde ich auch wirklich politisch aktiv und mache was, das war dann in der Tat 2015 die Migrationskrise, diese Bilder, wo diese völlige Wehrlosigkeit an der Grenze war und wo man dann tausende Migranten einfach unkontrolliert ins Land geströmt hat, und wie man jetzt ja aktuell sehen, unsere Kritik daran, die hat ja Recht behalten.
Zu dem Thema kommen wir dann später eh noch ausführlicher. Ich tat gern, bevor wir politisch werden, etwas Persönliches loswerden, lieber Fabian. Und zwar, ich bin ein riesengroßer ESC-Fan. Und das schon seit Jahren, als Kind schon und dann wieder. Und ich habe von dir ein Video gesehen, wo du sagst, man kann den ESC nur mehr gewinnen, wenn man queer ist. Da tat ich gern ein paar Fakten einwerfen. In den letzten 10 Jahren hat es 9 Gewinner gegeben, davon nur eine einzige Person, was non-binär ist, und der Großteil davon öffentlich gar nicht definiert, also die Sexualität nicht definiert. Eine Heteroperson und 2 Bisexuelle, wenn ich das jetzt richtig mir da notiert habe. Aber wie auch immer, meine Frage wäre dazu, warum beschäftigt man sich mit der Sexualität der Teilnehmer vom ESC? Warum ist das so ein Triggerpunkt?
Naja, die Beschäftigung damit, das machen ja nicht wir, sondern das kommt ja vom ESC. Also man muss sich ja nur anschauen, wie die ganze Werbung, wie das aufgezogen wird, dann die Veranstaltung an sich. Also da geht's ja um Queerness, um Wokeness, überall Regenbogenflaggen oder überhaupt Queerflaggen, LGBTQ, das ist da ganz, ganz prominent platziert. Und das ist ja der Kritikpunkt von uns. Ich bin ja ein riesengroßer Fan auch gewesen, also von dieser Idee eines europäischen Liederwettbewerbes. Und was mich, abseits von dem Woke und Queer, was mich allgemein gestört hat an der Entwicklung der letzten Jahre, ist prinzipiell, dass schon mal fast jeder auf Englisch singt. Das Schöne ist ja, wir in Europa, wir haben ja unglaublich große Vielfalt.
Da bin ich voll deiner Meinung.
Unglaublich viele Sprachen. Ja. Und ich würde es einfach prinzipiell schön finden, wenn jeder in seiner Landessprache singt. Das ist schon mal abhanden gekommen, das finde ich schon mal schade.
Und da bin ich bei dir.
Und der ESC eben hat angefangen, noch zudem zusätzlich sozusagen extrem politisch zu werden. Gut, jetzt kann man sagen, der war noch nie unpolitisch. Ich meine, die ein bisschen Frieden gesungen hat aus Deutschland, das war damals natürlich auch politisch, im Kontext des Kalten Krieges, muss man sehen, kann man sagen, okay, das war schon auch politisch, aber mittlerweile sind wir angekommen, dass es vor allem gesellschaftspolitisch ist. Und da habe ich das große Problem, dass man versucht, über dieses Vehikel, dass das gekapert worden ist, und da versucht, Leute eine gesellschaftspolitische Gesinnung aufzuzwingen, die sie vielleicht gar nicht haben wollen und vor allem, die dort keinen Platz hat. Dort soll es um Singen gehen, da soll es um Lieder gehen, da soll es um die Länder gehen und nicht um irgendeine Agenda, eine politische, die, egal von welcher Richtung Kind. Ich würde es auch nicht wollen, dass von der anderen Richtung, von der rechten Seite, von unserer Seite das kommt. Und das ist der Kritikpunkt, dass das eigentlich kein Liederwettbewerb mehr ist, sondern nur mehr eine politische Agenda. Übrigens sieht man nicht nur bei Queer und LGBTQ, sondern auch im Umgang mit Russland beispielsweise, wo man sich dazu entschieden hat, die Russen auszuladen wegen dem Angriffskrieg, was man machen kann. Aber dann verstehe ich zum Beispiel nicht,
warum Israel nicht ausgeschlossen worden ist.
Nein, wollte ich gar nicht sagen, weil das versuchen sie. Aber zum Beispiel Aserbaidschan. Weil Aserbaidschan hat auch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das benachbarte Armenien geführt. Und da kräht kein Hahn danach. Und deswegen ist das für mich doppelzüngig und unglaubwürdig. Weil entweder ich mache es dann für alle gleich oder nicht. Und das ist für mich eindeutiger Beweis, dass sie das nicht machen. Und eben diese extreme Vereinnahmung durch die Politik, vor allem eben von einer Seite, von dieser links-queer-woken-Seite, die ist omnipräsent. Und das lehne ich ab. Und deswegen habe ich auch gefunden, dass wir das in Innsbruck nicht haben sollten. Abgesehen davon, dass wir das Geld dafür nicht haben in Innsbruck.
Also ich muss sagen, ich habe mich total gefreut, wenn ich in Innsbruck gewesen wäre, weil einfach mal ein bisschen frischer Wind und was anderes los, weil bei uns passiert ja sonst eigentlich eh nicht wirklich viel. Aber ist wurscht.
Wenn ich vielleicht noch ganz kurz was ergänzen darf, weil es mir gerade einfällt, und etwas, weil du auch das Stichwort Israel genannt hast, was auch mittlerweile extrem beim ESC zu sehen war, ist ein enormer Antisemitismus, der offenbar toleriert wird über große, über weite Strecken hinweg. Ansonsten ist man beim Antisemitismus, schaut man sehr genau hin, wenn er von rechts kommt, und den gibt es. Es gibt antisemitische Rechte, es gibt auch Neonazis, das will ich gar nicht verhehlen. Aber der Antisemitismus von links, der im Zuge dieser ganzen Gaza-Geschichte ja wirklich sich jetzt wieder Bahn gebrochen hat oder offensichtlich geworden, der wird meistens ignoriert. Und übrigens auch der importierte Antisemitismus von islamistischer Seite, auch der wird eigentlich nicht so prominent kritisiert, wie wenn der Antisemitismus von rechts kommt.
Aber glaubst du wirklich, dass das, ich meine, Antisemitismus heißt Judenhass, kann man mal so aussprechen, ja, glaubst genau. du wirklich, dass es Hass gegen Juden ist oder dass es einfach Hass gegen Kriegstreibung ist, sage ich jetzt einmal. Mit der ganzen Gaza-Thematik, wie gesagt, ich bin nicht so bewandert, nur man hat das ja oft gehört, ja okay, das ist ein antisemitisches Verhalten hin und her, aber es war ja eigentlich nur gegen diesen Völkermord, was Israel ja am Gazastreifen ausgeführt hat, mit diesen Aushungern lassen von Menschen und vor allem Babys, was mir als frische Mama ja immer sehr trifft. Das für mich, ich würde jetzt sagen, es war mir jetzt total egal, ob das Juden sein, ob es Moslems sein, ob es Christen sein, die das dort machen. Es ist einfach nicht in Ordnung.
Jein. Erstens einmal möchte ich sagen, nicht eine Kritik an Israel ist nicht automatisch Antisemitismus. Davon bin ich auch überzeugt, man muss auch Israel kritisieren dürfen, ungeachtet dessen, dass es der einzige jüdische Staat auf dem Planeten ist. Muss es auch möglich sein, Israel und die israelische Regierung zu kritisieren. Das ist richtig, nicht jede Kritik an Israel ist Antisemitismus. Aber das ist oft ein fließender Übergang und vermischt sich und da wird eben nicht strikt getrennt. Und das Beispiel mit Aserbaidschan hat zum Beispiel gezeigt, dass das doppelzüngig ist, weil niemand von denen Gaza-Demonstranten habe ich gehört, zu demonstrieren, dass das muslimische Aserbaidschan das christliche Armenien angegriffen hat.
Glaubst du, dass das viel von den Medien gesteuert ist, weil natürlich dieses Gaza-Thema viel präsenter war auf Social Media, in den Medien, als wir jetzt Aserbaidschan, wo ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung davon gehabt habe, kann ich jetzt überhaupt nicht mitreden, ob du mir das jetzt erzählst oder das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, weil ich nichts davon mitgekriegt habe.
Kann man nach?
Ich habe nichts davon mitgekriegt. Ich habe das mit Gazastreifen mitgekriegt. Und so wird es vielen anderen Menschen wahrscheinlich auch gehen. Ich glaube ja nicht, dass das ein bewusstes Ignorieren von einem anderen Leid ist, sondern dass man halt einfach nicht mehr ausgespielt kriegt von den Medien.
Es kommt davon, wo man sich informiert. Also in die Mainstream-Medien, im ORF ist es nicht gekommen, da würde ich recht geben. Also ich meine, vielleicht einmal ein, zwei Berichte irgendwie in der Mittagszeit oder so, aber nicht sehr prominent und wie du richtig sagst, nicht so breit getreten und nicht so groß. Das war sicher nicht der Fall. Aber wenn man zum Beispiel alternative Medien konsumiert, dann kriegt man das durchaus mit. Also es ist möglich, sich da zu informieren und das zu machen. Und ich rede jetzt auch gar nicht sozusagen vom Otto Normalbürger sozusagen, die mittlerweile andere Probleme haben. Zum Beispiel kann ich die nächste Miete noch zahlen oder wenn die Stromrechnung kommt, hoffentlich wird die nicht zu hoch, weil am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist, wie man so schön sagt, nicht? Also die haben andere Probleme, aber die Leute, die sich da aktiv beschäftigen, beispielsweise Greta Thunberg, die dann extra ein Schiff chartert, um da in Gazastreifen hinzufliegen, denen traue ich schon zu, dass die sich informieren und die wissen das auch, aber ich unterstelle denen, das ist denen einfach wurscht. Das ist doppelzüngig und deswegen glaube ich das auch und das hat man eben auch im Zuge des ESC gesehen und der ESC ist eine internationale große Veranstaltung von Medienmachern. Also das seien ja Zusammenschluss von allen Öffentlich-Rechtlichen in Europa und teilweise darüber hinaus, es ist ja Australien auch dabei und eben Israel, das ja eigentlich gar nicht in Europa ist, aber wurscht, das ist eigentlich Zusammenschluss und von denen erwarte ich mir schon, dass es die wissen könnten. Nicht? Ich meine, das seien Medienschaffende, seien Medienmacher, also die daten schon wissen, aber da seien wir vielleicht auch beim Thema, über das wir reden können, Medien ist ein großes Problem, weil es gibt einen berühmten Ausspruch, nagel mir jetzt nicht darauf fest, wer es gesagt hat, müsste ich nachschauen, aber der hat gesagt, die perfideste Art der Lüge ist es weglassen. Und da sind wir bei den Medien schon, allein schon, was für eine Macht die Medien und die Journalisten haben über die Auswahl der Themen, dass sie sagen, über das berichte ich jetzt und über das nicht, ist wahnsinnig viel Macht über die Gesellschaft und über die Leute. Und das ist ein sehr gutes Beispiel. Du hast eh von selber draufgebracht. Sie berichten sehr viel über Gaza. Aserbaidschan war kein Thema. Wie viel wird berichtet über den Bürgerkrieg im Jemen? Wie viel wird jetzt berichtet über das in Nigeria? Ja. Wie viel wird berichtet über die Christenverfolgung in Pakistan?
Und es ist ja auch lang über die Gaza-Problematik nicht geredet worden. Also hat man lang auch nichts mitgekriegt, bis es dann wirklich richtig eskaliert ist.
Immer wieder. Also Gaza ist immer eine Sonderstellung, weil die Palästinenser sehr große Lobby haben, gerade in der Linken, in der europäischen Linken. Es seien auch sehr viele Palästinenser in Europa mittlerweile. Die machen das sehr geschickt, die seien sehr laut. Denen gelingt es, auf das Leid aufmerksam zu machen. Auch zu Recht, ich will nicht sagen, dass ich will das überhaupt nicht relativieren, bitte nicht falsch verstehen. Aber wie gesagt, man sollte auf andere Dinge schauen. Und was mich persönlich auch als gläubiger Mensch immer sehr, sehr weh tut, ist, dass eben gerade zum Beispiel die Christenverfolgung, und wie nochmal gesagt, zum Wiederholen, das ist die am meisten verfolgteste Gruppe weltweit, sein Christen, der wird meistens, werden beide Augen zugemacht.
Da werden wir auf alle Fälle nochmal einlesen, aber ich glaube auch dieses Medienthema war schon fast eine eigene Podcast-Folge wert, da kann man gar nicht viel drüber reden. Um nochmal kurz auf den ESC zurückzukommen, weil du vorher gesagt hast, ja, es werden Dinge aufgezwungen. Wenn ich mir das anschaue, fühle ich mich jetzt nicht, dass mir jetzt aufgezwungen wird, irgendwas aufgezwungen wird. Ich schaue es einfach gern, die Leute haben Spaß, es geht einfach, dass man Menschen unterhaltet. Und wo ist für dich der Punkt, wo du sagst, du fühlst dich so, als würde dir etwas aufgezwungen werden?
Naja, man muss ja nur den Umstand sehen, wer macht denn diesen ESC? Eben, das seien die Öffentlich-Rechtlichen, das ist in Österreich der ORF, der Zwangsgebühren von jedem einverlangt und du kannst dich nicht dagegen wehren, du musst das zahlen von staatlicher Seite und er ist auch nicht neutral. Also der ORF-Bericht haben wir jetzt gerade eben, sind wir wieder bei den Medien eigentlich, die berichten dann nicht neutral, sie sagen dann auch, die böse FPÖ, die bösen Freiheitlichen, die ganzen dummen FPÖ-Wähler, aber wenn es dann darum geht, die GIS-Gebühren oder jetzt, wie sie heißt, die Haushaltsabgabe einzeln, da ist es dann wurscht, nicht? Ob er FPÖ-Wähler ist oder nicht, da ist Ding. Aber, und sie seien auch angehalten, das wäre eigentlich im ORF-Gesetz so festgehalten, dass die neutral und ausgewogen berichten müssen, tun sie aber nicht. Und das gehört auch dazu, dass sie, nicht nur jetzt im Zuge des ESC, ganz allgemein oft Agenden nach vorne treiben, die sozusagen eigentlich nicht die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ist. Zum Beispiel das Gendern. Nicht? Die Mehrheit der Bevölkerung, überwältigende Mehrheit. Es gibt zig Umfragen, wo 80% plus der Bevölkerung sagen, das Gendern interessiert mich nicht, das mache ich nicht, denn ich will damit nicht zwangsbeglückt werden. Und dennoch macht es der ORF. Also das ist eine eindeutige Missachtung
also
des Auftrages.
Also du verbindest sozusagen den ESC einfach mit dem ORF?
Das ist der ESC. Also der European Song Contest ist dieser Zusammenschluss dieser öffentlich-rechtlichen
Medienhäuser. Weil es wirkt dir von deinen Aussagen eher so, als hättest du ein Problem einfach mit den Menschen dort, mit der Sexualität der Menschen. So wirkt es, wenn man sich das anhört.
Die Sexualität eines jeden ist mir völlig egal, das ist Privatsache. Ich will aber nicht damit belästigt werden. Also ich springe ja auch nicht durch die Gegend und erzähle jedem zweiten, du übrigens, ich bin heterosexuell. Das interessiert die Leute nicht und ich muss auch niemanden mit Zwangs beglücken. Mir geht's nochmal, das ist ursprünglich ein Liederwettbewerb und es soll einzig allein darum gehen, wer kann gut singen und hat da ein gutes Lied. Und da ist mir die sexuelle Orientierung von dem wurscht, aber die machen das ja selber zum Thema. Wie viele von denen springen auf die Bühne nicht mit ihren Länderflaggen, sondern mit der Regenbogenflagge? Ist diese Zwangsbeglückung. Mir ist völlig egal, was der für Sexualität hat. Was mich schon interessiert ist, wie singt er und aus welchem Land kommt er. Weil um das soll es gehen und um nichts anderes. Und das wird eben in den Hintergrund gedrängt. Dass es nicht mehr geht um die Lieder, um die Kunst sozusagen, um den besten Sänger, sondern es geht um diese politische Agenda und die wird eben sozusagen jedem aufgezwungen, indem beispielsweise, wie gesagt, jeder Zweite dort mit der Regenbogenflagge durch die Gegend hupft. Muss ich nicht haben.
Naja, ich habe jetzt persönlich nichts gegen bunte Farben. Ich sehe das da, glaube ich, ein bisschen lockerer und frage mich da immer, warum man sich so stören kann an diesen Regenbogen. Das war dann auch gleich meine nächste Frage. Ja. Man hört ja immer wieder von dir und auch von anderen aus der Partei das Wort LGBTQ-Propaganda. Ich finde, Propaganda ist ein ganz hartes Wort eigentlich. Ich sage mal ganz kurz, wie ich das sehe. Ich finde, Buntheit fügt mir keinen Schaden zu. Ich muss nicht automatisch homosexuell werden, wenn ich die Regenbogenflagge anschaue oder wenn ich über einen bunten Zebrastreifen gehe. Das Thema habe ich gerade in der letzten Folge gehabt. Da war in Klagenfurt damals eine riesige Aufruhr. Und eigentlich sind es ja alles Menschen, die einfach für Liebe stehen, für Gemeinschaftlichkeit stehen. Warum ist das etwas, kann ich jetzt persönlich nicht verstehen, was man so negativ auffassen
kann? Wenn das nur für das stehen würde, was du gerade ausgeführt hast, kein Problem damit. Jeder soll in seinem Schlafzimmer machen, was er will, solange es von der Justizseite her gedeckt ist und nichts Strafbares ist, soll jeder machen, aber in seinem Schlafzimmer. Ich brauche nicht, dass halbnackerte Leute durch die Straßen ziehen, in Hundekostümen, Latexgewänder, da irgendwelche Kinder sich nähern. Ich brauche keine Drag-Queen-Vorlesungen im Kindergarten und in der Kinderkrippe. Ich will auch nicht, das ganz prinzipiell, dass Kinder mit dem in Ruhe gelassen werden, werden sie aber nicht. Stichwort Frühsexualisierung, wo das versucht wird, in den Lehrplan einzukriegen, schon im Kindergarten, wo man Kinder dann, ich meine, das muss man sich einmal anschauen im Detail, da steht rein, man soll Kindergartenkinder über Analsex aufklären. Ich meine, das ist irre. Das
darf
ist
ich da ganz kurz einhaken? Ich habe mir das am Anfang nämlich auch gedacht. Ich dachte, was ist denn jetzt los, warum und wieso? Aber mittlerweile denke ich ein bisschen anders drüber, weil ich mir denke, je früher wir unsere Kinder aufklären, desto früher wissen Kinder, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sie angefasst werden. Weil ganz oft ist ja das Problem beim Missbrauch von Kindern, dass das ganz lang nicht aufkommt, weil Kinder nicht darüber reden, weil ihnen ja eingeredet wird, dass das ja normal ist. Wo passieren die meisten Missbrauchsfälle? Zu Hause von nahen Angehörigen, die das Kind ja schon so erziehen, unter Anführungsstrichen. Na, ich sage jetzt nur ein Beispiel, der Papa hat die lieb, das ist so normal, das gehört so. Durch die frühe Aufklärung in Schule, Kindergarten finde ich jetzt auch ein bisschen krass, aber man kann ja zumindest schon mal anfangen, dass es nicht okay ist, wenn man in den Bereich angegriffen wird zum Beispiel. Aber durch die frühe Aufklärung wissen ja die Kinder, hey, hoppala, warte mal, das ist eigentlich ganz und gar nicht aber normal, was da passiert.
Ich verstehe das Argument, aber Tamara, Hand aufs Herz. Muss ich dafür die Kinder erklären, was Analsex ist, um diese Aufklärung zu machen? Ich glaube nicht. Und ich muss ihnen auch nicht erklären, was ein Dildo ist und wie man einen Vibrator benutzt und so weiter. Weil das wird in dieser Frühsexualisierung nämlich gemacht. Und das wird, oder diese Drag-Queen-Vorlesungen. Das habe ich erst letztens im Gemeinderat gesagt, dass ich bei dieser ganzen Drag-Queen-Geschichte und Trans und so weiter nicht verstehe, warum gehen die immer auf die Kinder? Ich habe noch nie davon gehört, dass es eine Drag-Queen-Vorlesung im Altenheim gibt. Schon komisch, oder? Und da habe ich ein Problem damit. Und das ist, und ich unterstelle das jetzt nicht jedem, ich sage nicht all, aber das ist ein Problem, dass sich im Zuge dieser Queer-LGBTQ-Bewegung auch Pädophile eingemischt haben, Leute, die einfach kranke Fetische haben und auch das sozusagen da unterm Radar teilweise mitschwimmt. Wir haben erst jetzt wieder den jüngsten Fall gehabt aus Berlin, wo da ein ganz bekannter Drag Queen, ich frage mich nicht mehr, wie der heißt, der Name, aber der jetzt verurteilt worden ist, wieder wegen Pädophilie und wegen dem Besitz von Kinderpornografie. Und ich sage jetzt, bitte, nicht falsch verstehen, nicht, dass das für jeden so gilt, aber die schwimmen da unterm Radar mit und ich habe immer ein mulmiges Gefühl dabei und das ist gerade bei dieser Bewegung ganz extrem, warum man immer so auf die Kinder geht. Warum muss man die Kinder, und ich finde, die aber Kinder Fabian, gehören nicht, davor beschützt.
Dass die überall mitschwimmen. Man kann ja das nicht auf Drag Queens oder LGBTQ festmachen, diese Pädophilen, ich sage es jetzt wie sie, Schweine, die schwimmen ja überall mit. Also es sind ja immer wieder Fälle, wo man dann draufkommt. Ich habe einmal nachgeschaut, man kann ja im Internet nachschauen, welche Gerichtsverhandlungen stattfinden am Gericht. Wie oft da Verhandlungen über Kinderpornografie stattfinden, das ist ja abartig. Da herrscht ja davon eine Medien nichts, das ist ja absolut krank. Das ist
ekelerregend.
Und das ist ja wirklich, das sind ja oft, keine Ahnung, Nachbarn von anderen oder Arbeitskollegen oder was auch immer, die schwimmen ja überall mit und nicht nur in dieser queeren Community. Und meine Meinung, ich habe ja Tochter, das ist jetzt erst 10 Monate, aber
Gratulation
ich zum Beispiel, danke, da sieht man wieder, wie unterschiedlich Meinungen sein, weil ich finde zum Beispiel, ich finde es cool, weil ich denke, mein Kind soll von Anfang an lernen, es ist gut, so wie du bist. Du bist einfach in Ordnung, so wie du bist. Egal, was du machst, wer du bist, wie du ausschaust, du hast Respekt verdient und du hast Toleranz verdient. Und das, finde ich, sorgt auch eben genau das, wenn ich mit meinem Kind, zum Beispiel, da war diese Debatte jetzt mit der Bride in Wien, wo es gerade sagt, oh Gott, da waren Menschen mit ihren Kindern. Natürlich, auch da gibt es schwarze Schafe, die leider ihre Fetische dort ausleben, aber man kann ja nicht immer das dann pauschalisieren auf alle. Ich würde mit meiner Tochter sofort hingehen, weil es sind einfach Tausende von Menschen, die für Liebe stehen.
Aber schau, und ich finde das gut. Da sind Tausende, aber da sind dann 100 dabei, die zum Beispiel in einem Latex-Kostüm sich als Hund verkleiden, sich Gassi führen lassen, die Kinder anbellen und keine Ahnung. Also Entschuldigung, aber ich möchte mein Kind, ich habe noch keins, es ändert sich hoffentlich bald einmal, aber ich möchte meine Kinder dem nicht aussetzen und es seien eben und die schwimmen da mit und zwar ganz extrem und nur zwei Sachen dazu. Erinnere mich daran, bevor ich es vergesse, weil du gesagt hast, dass es okay ist, so wie man ist. Da möchte ich gleich noch was dazu sagen, aber noch was anderes. Diese Pädophilen vor allem, die haben ja schon bei dieser ersten sexuellen Revolution versucht mitzuschwimmen. Da, wo ja dann auch in der Gründungsphase der Grünen in den 80er Jahren und dann in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, da haben die auch schon versucht mit. Da ist es noch darum gegangen, damals um homosexuellen Rechte zu kämpfen und Gleichberechtigung, was völlig okay ist. Aber da haben die schon versucht mitzuschwimmen und das ist so weit gegangen und das wissen die wenigsten und deswegen spreche ich das einmal wieder aus, dass die Grünen in ihrem Parteiprogramm offiziell stehen gehabt haben, dass es legal sein soll, Geschlechtsverkehr mit Kindern ab 9 Jahren zu haben. Das erfinde ich nicht, ich bin Historiker, ich kann dir das sagen, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, ich kann dir die Quellen sagen.
Wann war das, Entschuldige?
In die 80er. Die haben in ihrem Parteiprogramm dreinstehen gehabt, dass sexuelle Handlungen mit Kindern ab 9 Jahren, sie haben noch die Einschränkung gehabt, wenn er beidseitiges Einverständnis vorherrscht.
Das ja, war das die ist, Einschränkung. Das ist Wachs, da brauchen wir ja gar das nicht mehr diskutieren, das ist ein Wahnsinn.
Das ist das politische Erbe der Grünen und man merkt jetzt, wenn man sich das genau anschaut, dass genau dieselben Proponenten, die damals sozusagen versucht haben, da mitzuschwimmen und sozusagen Pädophilie legal zu machen und gesellschaftsfähig, übrigens auch Inzest, das ist damals auch Thema geworden, dass man Inzest, dass Geschwisterehen und so weiter legalisiert werden. Also das schwimmt alles da in diesem Ding mit. Und die sagen natürlich, du, das ist eine ganz normale sexuelle Orientierung. Ich kann ja für meine sexuelle Orientierung nichts. Der andere, der ist objektophil, der ist verliebt in einer Eisenbahn und ich finde halt Kinder sexuell anziehend. Und was kann ich für meine sexuelle Orientierung? So argumentieren die. Und deswegen muss man da ganz klar scharfe Grenzen aufziehen. Und ich sage das in der Deutlichkeit, in dieser LGBTQ-Bewegung werden diese Grenzen nicht gezogen. Und ich kenne einige Homosexuelle, übrigens auch in der FPÖ, wir haben da einige auch, die von sich aus auch sagen, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, ich will nicht, dass die ganzen, also diese LGB, also homosexuell, lesbisch und bisexuellen, dass die in einen Topf geworfen werden mit diese ganzen Perversen, mit
ja, den Pädophilen und so weiter.
Und das macht diese Community eben nicht in großen Teilen und man muss sich nur diese Flagge, also die Regenbogenflagge ist ja mittlerweile schon wieder veraltet, mittlerweile haben sie diese Transflagge und da gibt es auch eine Variante mit einem Kreis, ich glaube ein Schwarzer ist das oder so, ich weiß, nagel mir jetzt nicht darauf fest, aber da ist ein Kreis drin und dieser Kreis steht für Pädophilie und das wissen die wenigsten Leute mit und schwenken dann stolz diese Fahne und die in der eigentlichen Fahne schwenken, wo für pädophilen Rechte sozusagen gewoben wird. Also es ist völlig...
Es gibt jetzt einen kurzen Break in dieser Podcast-Folge, weil ich für meinen Geschmack zu wenig auf dieses Thema eingegangen bin im Diskurs mit Fabian, einfach weil ich rhetorisch natürlich nicht so stark bin wie ein Politiker und ich einfach nicht so gegen argumentiert habe, wie ich es gern gewollt hätte. Und ich glaube, das Recht darf ich mir jetzt ausnehmen. Ich schäme immerhin noch meinen Podcast und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Genau. Wir schauen uns jetzt nämlich die Zahlen zu sexueller Gewalt genauer an. 70-80% der Fälle von sexueller Gewalt an Kindern passieren im engen Umfeld, so wie ich es eh schon gesagt habe. Eltern, Stiefeltern, andere Familienmitglieder oder sehr nahe Bezugspersonen. Es sind meistens keine Fremden und nicht irgendwelche konstruierten Feindbilder. Was ich auch dazu sagen will, 80-90% der verurteilten Täter sind Männer. Das ist nicht meine Meinung, das ist Statistik und das ist Fakt. Und jetzt zu dem Punkt, der politisch am meisten missbraucht wird. Es gibt keine offiziellen Zahlen, keine Prozentwerte und keine belastbaren Statistiken dazu, wie viele TäterInnen oder Täter zur LGBTQ-Community gehören. Die sexuelle Orientierung von TäterInnen und Tätern wird nicht erfasst. Punkt. Alles, was dazu behauptet wird, es ist keine Wissenschaft, sondern es ist einfach nur Stimmungsmache. Was es aber sehr wohl gibt, sind Zahlen, die zeigen, dass LGBTQ-Personen überdurchschnittlich oft selber Opfer von Gewalt werden, auch von sexualisierter Gewalt. Je nach Studie berichten bis zu 50% von schwulen oder bisexuellen Männern und ein noch höherer Anteil von Transpersonen von solchen Erfahrungen. Das heißt ganz klar, wer versucht, sexuelle Gewalt queeren Menschen umzuhängen, lenkt ab. Lenkt ab von Gewalt in Familien, von strukturellem Machtmissbrauch und davon, dass echter Kinderschutz unbequem ist, weil er dorthin schaut, wo es weh tut. Die Instrumentalisierung schützt keine Kinder. Sie schützt Ideologien und sie schadet den echten Betroffenen.
Warum gibt es da eigentlich nicht härtere Gesetze eben mit Pädophilie und Kindesmissbrauch?
Das ist allerdings eine gute Frage, da würde ich auch dafür plädieren. Ich meine, Stichwort Teichtmeister, der was da mit diesen 30.000 kinderpornografischen Fotos und Filme da, dass der als freier Mann aus einem Gerichtssaal geht, ist völlig irre. Übrigens, gutes Stichwort, wir versuchen ja schon länger als FPÖ, dass man da härtere Gesetze einführt. Und es ist jetzt ein paar Jahre her, ich weiß nicht, nagel mich nicht darauf fest, ich weiß das genaue Jahr nicht, aber da ist sein Kindersexpuppen auf den Markt gekommen. Also so Sexpuppen, die halt wie Kinder, also nach wie Kinder ausschauen, nicht? Und dann haben wir als FPÖ einen Antrag im Nationalrat reingebracht, dass die in Österreich verboten werden. Soll ich da was sagen? Alle anderen Parteien haben dagegen gestimmt. Alle anderen Parteien haben dagegen gestimmt für das Verbot von Kindersexpuppen in Österreich. Nur, dass man da mal sieht. Also es ist völlig irre. Ich meine, die anderen werden sagen, ja, wir haben dagegen gestimmt, weil von der FPÖ, bla bla bla, kann man sein. Aber da geht es ja um die Sache.
Ja,
nicht?
Ja,
und da ist mir wurscht, wer den Antrag einbringt, sondern ist einfach ist eine gute Sache. Aber nur so viel zu informieren, nur dass man weiß, wie, da, wie man da vorgeht.
Es hat ja dieses Video gegeben von Michael Gruber, der eine Regenbogenflagge zerknüllt hat und dann in den Müll geworfen hat und gesagt hat, es wird Zeit aufzuräumen. Das finde ich schon, das ist für mich schon eine Art von Hetze, weil wie gesagt, damit spreche ich ja alle Menschen an. Ich spreche alle homosexuellen Menschen an, ich spreche alle lesbischen Menschen an. Ich habe zum Beispiel viele schwule Freunde, wie gesagt. Und da denke ich mir, muss das wirklich sein? Kann ich nicht die Aufmerksamkeit da auf ein wichtigeres Thema lenken, als jetzt diese Regenbogenflagge wegzuschmeißen, weil hinter so einer Aktion, muss man jetzt bitte recht geben, steckt schon Hass. Das ist eine Hetze.
Ich würde nicht sagen Hass. Jetzt kann man über die Aktion kann man geteilter Meinung sein. Was er, und ich kenne ihn ja auch persönlich, was er damit gemeint hat, ist nicht, wir schmeißen sozusagen symbolisch diese Leute in den Müll, sondern das, wofür diese Flagge steht, und das ist das, was ich jetzt die letzte halbe Stunde versucht habe, auszuführen, wofür das alles steht, diese Indoktrinierung, diese Propaganda, dieses auf die Kinder zugreifen, Drag-Queen-Vorlesungen, Pubertätsblocker, Geschlechtsumwandlungen, all dafür steht ja mittlerweile diese Flagge. Das haben ja nicht wir so gemacht, sondern es waren ja diese Gruppen, die haben diese Flaggen mit diesen Symbolen und mit dieser Ideologie aufgeladen. Und das hat er sozusagen symbolisch, diese Propaganda, dieser Müll, der sozusagen unseren Kindern versucht wird, in die Köpfe einzuhämmern, den schmeißen wir jetzt weg. Dass natürlich die Gegner das auch versucht haben, bewusst falsch zu verstehen.
Aber ob so gemeint war oder nicht,
doch,
aber die Wirkung war da.
Du wirst ja wohl hoffentlich niemanden unterstellen, dass der Menschen in den Müll schmeißen will.
Für mich war es so, alles was nicht hetero ist, geht weg.
Also dann hast du ihn völlig missverstanden.
Aber ich glaube, das haben viele missverstanden.
Ja, es gibt aber, das Problem ist auch,
aber warum kann man da nicht einfach also sagen,
Dinge dass bewusst missverstehen wollen. Und es seien viele, die da gesagt haben, und dann ist diese bewusste Empörung, ich meine zum Beispiel, die Empörung war nicht da, als die grüne Jugend diese Kampagne gehabt hat, diesen Slogan, nimm ein Flackerl für dein Gackerl und mit der Österreich-Flagge Hundescheiße aufgenommen haben. Oder Österreich im Herzen, Scheiße im Hirn. Da hat sich niemand aufgeregt. Übrigens, als die grüne Jugend
doch,
das gemacht hat, damals, als die grüne Jugend das gemacht hat, war ein gewisser Herr, der Sprecher der Grünen, der Bundessprecher der Grünen, dieser Herr ist jetzt Bundespräsident, der gewisse Herr Van der Bellen, und der hat überhaupt kein Problem damit gehabt und hat die Aktion super gefunden. Nicht? Und da ist die Empörung von jenen Kreisen, die sich jetzt darüber aufregen, die haben sich genau darüber nicht aufgeregt. Das kann man sagen, umgedreht, ihr habt sich aber da aufgeregt und redet sich jetzt da nicht auf, geschenkt, lass sie zu, aber da muss man schon oft sagen, da ist dann schon oft auch so künstliche Empörung dahinter, weil man sich denkt, da kann ich jetzt etwas ganz bewusst fies falsch verstehen und einen Strick draus drehen.
Also ich habe es nicht bewusst fies
falsch verstanden. Nein, das war jetzt Kontostellung,
aber ist ja dann
auch wieder medial breit getreten worden und da hat man ein Mods bei
Höhe draus gemacht. Also in den Medien habe ich nichts davon gelesen. Ich habe es geteilt, irgendwer hat es geteilt, ich habe das gesehen und habe mich da irrsinnig drüber aufgeregt.
Ich glaube auf jeden Fall, ich glaube, er wird es so nicht mehr machen, aber er hat es... Es war symbolisch gemeint, aber da wird sein natürlich keine Leitmann, völlig klar. Also da lege ich mir Hand ins Feuer dafür. Aber ich würde es jetzt auch nicht machen, mein Stil wäre es jetzt auch nicht. Also von mir wirst du kein Video finden, wo ich irgendwas, eine Flagge zusammenknülle und in den Müll haue.
Die FPÖ beschäftigt sich ja unter anderem auch, oder hat sich damit beschäftigt, von der... So, danke. Jetzt muss ich wieder kurz sammeln.
Du schneidest eh, oder?
Sowas schneide ich definitiv. Ja. Ich schneide sonst, also ich versuche immer so wenig wie möglich zu schneiden, weil ich finde es wichtig und authentisch, dass das bleibt, an der Diskurs. Ich schneide halt so lange Redepausen, aber das
war ja jetzt nicht. Ich bin eher schneller Reden. Ich bin eh nicht so emotional, aber das ist eh authentisch.
Warum beschäftigt sich die FPÖ so stark mit Themen wie mit der Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe?
Wir beschäftigen uns damit eigentlich gar nicht stark.
Also aber es ist ja mal ein Antrag eingebracht worden.
Ja, also es ist ja so, die gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich ist ja eingeführt worden auf Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Also es hat ja keine parlamentarische Mehrheit gegeben im österreichischen Nationalrat für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Mhm. Das wurde erzwungen vom Verfassungsgerichtshof. Und dann hat man das dann im Parlament dann hat man es umgesetzt, in Gesetz gegossen, aber eigentlich war das vom Verfassungsgerichtshof erzwungen.
Okay, also du bist jetzt da irgendwie nicht dahinter, dass du sagst, okay, na, gleichgeschlechtliche Ehe gehört.
Na gut, ich rede jetzt von mir persönlich, gell? Ja. Nicht bei deinem, sondern von mir persönlich. Ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin ein christlicher Mensch. Für mich ist eine Ehe vor allem, oder für mich ist die Ehe nicht vor allem, für mich ist die Ehe der Bund zwischen Mann und Frau vor Gott. Und sind gar nichts. Also deswegen, für mich als Christ ist auch nur die kirchliche Eheschließung eine Ehe.
Aus religiöser Sicht sozusagen.
Genau, aus religiöser Sicht. Das andere ist ein staatlicher Akt.
Man hört ja auch von FPÖ immer wieder das Wort traditionelles Familienbild. Ich fühle mich da oft nicht angesprochen, weil ich entspreche eigentlich dann auch nicht dem traditionellen Familienbild, weil ich bin alleinerziehend, ich habe keinen Partner. Warum ist das so wichtig, das immer so zu betonen?
Darf ich was Persönliches fragen?
Ja, bitte gern.
Wäre es dir lieber, dass du nicht alleinziehend wärst, sondern einen Partner an deiner Seite hättest, der mit dir zusammen dein Kind aufzieht?
Momentan nicht.
Aber du würdest mir recht geben, dass es vermutlich fürs Kind das Beste wäre, wenn es so wäre. Also der Optimalfall ist, dass ein Kind eine Mama und einen Papa hat, von beiden geliebt wird und von beiden großgezogen wird.
Da muss ich sagen, sie hat ja einen Papa. Ich finde wichtig, dass ein Kind Liebe empfängt. Ein Kind braucht Geborgenheit, ein Kind braucht Liebe, ein Kind braucht Sicherheit. Wenn es jetzt nur von der Mama ist, ist es nur von der Mama. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist.
Also ich würde schon, also was ist besser oder schlechter? Ich meine, es gibt natürlich...
Also ich finde zum Beispiel, dass ein Kind, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbrich, dass wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, und das gibt es in ganz vielen Familien, mit Eltern, die nur zusammenbleiben, um die Ehe aufrechtzuerhalten, für die Kinder, ist für ein Kind sicher ungesünder und schlechter, als wie wenn die Eltern sich auf in normaler Basis trennen und sagen, hey, cool, mit uns zwar geht's nicht mehr, aber das Kind sieht, hey, meine Eltern sind beide glücklich. Das finde ich definitiv den besseren Weg, als wie Eltern, die nur streiten und das alles nur vom Kind austragen.
Es gibt übrigens Studien, die genau das Gegenteil sagen, dass es für Kind sogar besser ist, wenn die Eltern zusammenbleiben. Boah, natürlich,
das finde ich ganz schwierig.
Natürlich vor dem Hintergrund, dass es jetzt keine häusliche Gewalt oder sowas gibt. Das ist natürlich ausgenommen, logisch. Sobald natürlich sowas im Spiel ist, Misshandlungen oder so, da braucht man nicht reden. Das ist natürlich... Da sind alle Grenzen überschritten, das braucht man nicht reden. Aber wenn man aus Sicht des Kindergärts sozusagen, ist es auf jeden Fall, und das hat die Natur so vorgesehen, da braucht man nicht diskutieren, der Optimalfall ist Mama, Papa, glückliche Ehe, Kind kriegt Liebe von beiden, hat beide Bezugspersonen, kann da in einem sicheren Umfeld geliebt, gehegt, aufwachsen. Das ist der Optimalfall. Jetzt wissen wir, das Leben ist nicht immer der Optimalfall. Manchmal funktionieren Beziehungen nicht, oder das ist so wie bei uns daheim. Bei uns ist der Papa tödlich verunglückt beim Holzen. Da war ich 9 Jahre alt, mein Bruder war 12. Wir sind dann auch in der Pubertät ohne Papa aufgewachsen. Im Nachhinein sage ich, ist so gewesen, kannst du nicht ändern. Mhm. Ist so bei bestimmt gewesen. Besser wäre es gewesen, wenn ich meinen Papa gehabt hätte. Es hat viele Momente gegeben in meiner Jugend, wo ich mir gedacht habe, jetzt mit dem Papa über etwas reden, war super. Du, das habe ich heute noch. Ich bin jetzt ein gewachsener Mann, aber ich habe gesagt, ich vor 8 Wochen geheiratet. Ich hätte sehr gern gehabt, dass mein Papa dabei ist bei dieser Hochzeit.
Natürlich, ja.
Also da braucht man nicht drüber reden. Aber das Leben spielt halt nicht immer so, wie es ist. Und jetzt ist klar, dass es andere Lebensmodelle gibt, dass eben einmal etwas, eine Beziehung nicht funktioniert, dass ein Elternteil wegstirbt, was auch immer. Es gibt zig Konstellationen. Dennoch ist es so, dass eben das der Optimalfall wäre. Und wenn ich jetzt weiß, das ist der Optimalfall, und ich als Gesellschaft sage, erstens einmal abgesehen davon, dass ja auch nur, jetzt sind wir wieder eigentlich beim Thema vorher, nur diese Konstellation Mann und Frau kann neues Leben hervorbringen. Das brauche ich als Gesellschaft da. Wir haben eh viel zu wenige Kinder. Die Geburtenrate ist viel zu niedrig. Wir haben da Riesenprobleme, Überalterung der Gesellschaft. Dann muss ich das fördern. Allein schon aus staatspolitischer Sicht habe ich Interesse daran, dass wir viele Kinder haben, damit sozusagen das ganze Radeln am Laufen gehalten wird. Und dementsprechend sollten wir als Staat, ist ja immer die Entscheidung, ich habe eine gewisse Summe an Geld zur Verfügung, gerade bei der Regierung, wie sie handelt, da hat man das Gefühl, die meinen, es ist unendlich Geld da. Aber gut, wir haben nur eine gewisse Summe an Geld zur Verfügung und jetzt muss ich als Politik oder als Politiker entscheiden, wofür geben wir das Geld aus. Und Familienförderungsmaßnahmen, traditionelle Familie zu fördern, ist eine sinnvolle Maßnahme, weil die allen was bringt. Auch übrigens jenen, die keine Kinder haben, weil die wollen ja übrigens auch mal, dass irgendwer ihre Rente zahlt. Und ihre Kinder werden es nicht machen, weil sie haben ja keine. Deswegen verlassen sie sich darauf, dass andere Kinder kriegen, die sozusagen diese Aufgabe dann übernehmen. Insofern ist es im staatlichen Interesse und im Interesse der Politik, dass wir viele Kinder haben, dass diese Kinder behütet aufwachsen und sozusagen dann wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft werden. Und das werden sie vor allem, wenn sie eben in behüteten Verhältnissen aufwachsen.
Aber das heißt eigentlich, dass ich jetzt als Alleinerziehende dadurch durch einen Raster fallen würde.
Nein, überhaupt nicht da. Ganz und gar nicht da. Wie habe ich ja gerade gesagt, das eine ist der Idealzustand und das andere sein sozusagen, wie halt oft das Leben spielt. Das heißt aber nicht, dass das nicht, dass da irgendjemand was dafür kann, dass da irgendwie eine Schuldzuweisung ist. Oder das heißt auch nicht, dass das schlecht sein muss. Ganz im Gegenteil. Aber die Förderung sollte auf jeden Fall sein. Und deswegen haben wir zum Beispiel eine unserer Forderungen, ist ja der Kinderbetreuungsbonus. Und der Kinderbetreuungsbonus besagt ja,
heißt er nicht mehr Herdprämie.
Der hat nie so geheißen. Das ist Propaganda von
neuer den Linken, Name.
Das haben Jawohl. Sie geschickt gemacht. Nein, der heißt Kinderbetreuungsbonus und der ist eigentlich, der wird immer als
Herdprämie. Das ist aber sogar im Wahl- oder Parteiprogramm gestanden, Herdprämie.
Nein.
1000%.
Nein, 100%.
Da bin ich mir echt sicher.
Da hacke ich mir den Arm ab. Wir werden ja
deppert. Ich suche das. Ich habe das damals fotografiert.
Aber das ist also sicher nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn du es findest, schickst du mir es. Ich kann mir es nicht vorstellen. Also das heißt Kinderbetreuungsbonus. Früher hat es Berndorfer Modell geheißen. Das ist, Berndorfer Modell heißt es, weil der Bürgermeister aus Berndorf, das ist eine Gemeinde in Salzburg, der hat das System erstmal erdacht. Übrigens ein ÖVP-Bürgermeister, kein FPÖ-Bürgermeister, sei an der Stelle auch erwähnt. Und der Kinderbetreuungsbonus ist eigentlich eine total wichtige Familienförderungsmaßnahme und eben das Gegenteil von frauenfeindlich. Weil der Familienbetreuungsbonus sagt ja nicht, dass die Frau die Kinderbetreuung übernehmen soll, sondern dass die Familie selbst die Kinderbetreuung übernimmt. Ob das jetzt der Mann macht, der Papa oder die Mama, ist ja nicht vorgegeben. Das heißt, da kann man sich aussuchen. Aber ich habe wirkliche Wahlfreiheit dahingehend, dass es jetzt nicht mehr eine finanzielle Entscheidung ist der Familie, zu sagen, ich gebe das Kind in Fremdbetreuung oder ich mache das selber. Weil bei ganz vielen Familien ist es einfach eine finanzielle Entscheidung, weil sie sagen,
das wir kämen mit, zum einer, Beispiel definitiv
wir kämen mit einem Einkommen einfach nicht. Kämen mit einem Einkommen kämen wir nicht durch. Oder wenn ich alleinerziehend bin, ich kann mir sonst die Wohnung nicht leisten oder was. Für die wird sozusagen rein diese Überlegung finanziell wegfallen. Das heißt, du hast echte Wahlfreiheit, du kannst dich entscheiden. Wenn du sagst, hey, mir ist es wichtig, dass ich mein Kind selber betreue und aufziehe, ich möchte so lange wie möglich und so viel wie möglich bei meinem Kind sein, dann kannst du das machen. Du kannst aber auch sagen, ich will es in Fremdbetreuung gehen, ich gehe arbeiten und du halt sozusagen dann die Fremdbetreuung bezahlen. Aber das Kinderbetreuungsbonus sieht ja vor, dass du den Betrag sozusagen, der aufgewendet werden muss für die Fremdbetreuung. Und der ist ja relativ, das kostet ja die öffentliche Hand sehr, sehr viel. Also das ist ja du brauchst einen Raum dazu, du brauchst Pädagogen, Betreuer dazu, also es kostet ja relativ viel, dass das Geld der Familie geben wird. Das heißt, du hast dann die Entscheidung, mache ich das oder das. Das ist die größtmögliche Wahlfreiheit, die man damit den Familien oder Alleinerziehenden bieten kann. Das mit Herdprämie zu verschreien, ist ja halt einfach schon wieder gehässig. Weil man bei Hass sein, das ist gehässig, Hass von unseren politischen Mitbewerbern, um diesen Vorschlag zu diskreditieren. Eben, da geht es nicht darum, jemanden hinter den Herd zu bringen, sondern da geht es darum, den Familien Wahlfreiheit zu geben.
Ja, das ist ja super. Das finde ich ja gut. Vor allem ich als Alleinerziehende. Meine Tochter geht nächstes Jahr mit 1,5 in die Krippe und ich muss sie in die Krippe tun. Was soll ich machen? Ich
muss Geld gezwungen, ja.
Ich bin gezwungen dazu. Und da wäre das, obwohl man ja sagen muss, dass man in Österreich sehr privilegiert sein, weil es gibt ja wenig Länder, wo es überhaupt ein Karenzmodell gibt. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, zu sagen, okay, ich kann zumindest bis ich 2 Jahre alt ist daheim bleiben. Und Frauen werden da ja wirklich sehr benachteiligt, weil die Höhe der Karenz ist ja ein absoluter Witz, wenn wir uns ganz ehrlich sagen.
Übrigens, in Berndorf, wo sie dieses Pilotprojekt gestartet haben, dort war es dann so, dass sich die Gemeinde unterm Strich dann sogar Geld gespart hat, weil über 50% der Familien dieses Angebot in Anspruch genommen haben.
Ja.
Darf ich dich was Persönliches fragen?
Ja, bitte.
Wenn es den Kinderbetreuungsbonus schon gäbe, würdest du ihn in Anspruch nehmen?
Erklär mir mal, wie der ausschaut. Wie viel würde ich dann im Monat?
Also es klingt davon, welches Bundesland, das ist alles nicht so ein Ding, aber die Idee wäre, dass du auf jeden Fall auf jeden Fall die Mindestsicherung, ich glaube sogar drüber, nagel mir jetzt nicht drauf fest, und das wird aufgeteilt, ein Drittel zahlt die Kommune, ein Drittel das Land, ein Drittel kriegst du vom Bund. Und dann, also es ist auf jeden Fall so.
Mindestsicherung sind momentan, glaube ich, um die 1000.
Boah, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ja. 1300?
Ich glaube 1360 oder so.
Ich glaube sowas. Ja. Also es ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Nicht drauf fest, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, unterm Strich, ich meine, das muss man einmal adaptieren, weil wir haben eine Inflationsentwicklung, deswegen die wir es jetzt nicht auf eine Zahl festmachen, aber sagen wir, es genügt, um zu leben. Du kannst gut leben und musst nicht arbeiten gerne und kannst dich voll und ganz auf dein Kind konzentrieren.
Also ich würde es definitiv in Anspruch nehmen, zwar nur eine Zeit lang, weil ich arbeite sehr gerne, muss ich sagen.
Das wäre nicht Open-End.
Ja, genau, aber ich sage, so bis ich 2 Jahre, dieses halbe Jahr zur Überbrückung sozusagen, ja, würde ich jetzt in Anspruch nehmen. Super. Ja. Zürcher hat jetzt liegen, wenn ich sage, nein. Und das ist auch, Fabian, etwas, was ich mich frage, jetzt ist zwar ein Thema, was ich jetzt nicht am Schirm gehabt habe, aber mit der Kinderbetreuung. So, ein Beispiel, eine Familie, 2 Kinder, die Karenz der Mama ist nach 2 Jahren vorbei. Wie gesagt, ist eher Witz, was man da eigentlich kriegt, weil davon kannst du gar nichts machen. Im Endeffekt muss der Vater da die Familie ernähren, es geht gar nicht anders. Jedenfalls,
was immer schwieriger wird, als Alleinverdiener.
Ja, genau, darf man nicht reden. Jedenfalls, so, ihre Karenz ist vorbei, sie meldet sich beim AMS, findet dort keinen Beruf, was passt, wegen Kinderbetreuung und so weiter und so fort, und kommt dann in die Mindestsicherung. So, jetzt kriegt sie 1360 Euro. Jetzt muss sie sich auf jeden Job bewerben, den sie ja vorgeschrieben kriegt vom AMS. Von mir aus jetzt Einzelhandel oder was auch immer, wo sie von mir aus 800 Euro verdienen würde. Das ist ja eigentlich ein totaler Wahnsinn, dass man um so viel Geld dann umfällt als Mutter, wenn man arbeiten geht. Also das ist ja dann ein komplettes Minusgeschäft, und dann ist ja nicht verwunderlich, dass ja auch viele den Staat ausnutzen, wenn ich dann um fast 600 Euro im Monat umfall. Und dann aber arbeiten gehen muss, schauen muss, dass meine Kinder den ganzen Tag betreut sind, meine Kinder hinbringen muss, abholen, bla bla bla. Mhm. Das ist ja auch viel Mental Load, was man hat, was da dahinter steht. Gibt es nicht die Möglichkeit, ein System zu entwickeln, dass ich sozusagen sage, okay, du bist Mama, du willst Teilzeit arbeiten gehen, und zum Beispiel die Differenz von dem Gehalt für die 25 Stunden zum Vollzeitkollektiv wird dir draufgezahlt. Dann wird es sich ja wieder rendieren, für viele Mütter arbeiten zu gehen, weil ich kenne sehr viele Mütter, die einfach daheim geblieben sind, weil es nicht anders gegangen ist, nicht weil sie faul waren, sondern weil es nicht anders gegangen ist.
Ja. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Wir haben allgemein das Problem, dass sich Leistung nicht mehr lohnt bei uns. Dass der Unterschied zwischen den Sozialleistungen und dem, was du an Einkommen lukrierst, das zu gering geworden ist. Also wir haben, ich meine, das Leben ist teuer geworden, es ist auch wichtig, dass die Sozialleistungen hoch sind, es soll natürlich niemand bei uns zerfrieren oder verhungern, vollkommen klar, da braucht man nicht reden, aber das Problem ist, die Löhne sind nicht mitgestiegen im gleichen Maße, und dementsprechend ist dieser Abstand zwischen Sozialleistung und Erwerbseinkommen immer geringer geworden, und das ist das große Problem, mit dem Grund sein die hohen Lohnnebenkosten.
Und Tirol ist ja nochmal ganz...
Tirol haben wir auch noch, Tirol hat die Level. Niedrigsten Löhne und die höchsten Lebenshaltungskosten, ja. Bei uns trifft es das besonders hart, gerade wir in Innsbruck da, wo es keine Seltenheit ist, und das muss man sich vorstellen, dass die Leute 60% ihres Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben
müssen. Ja, habe ich auch.
Das ist nicht mehr zumutbar. Also das ist, und was macht die Regierung? Die zuckt mit den Schultern, nicht? Im Gegenteil, sie tut nur Steuern, oder in die Innsbrucker Stadtregierung, was macht sie? Die Gebühren erhöhen, nicht? Jetzt übrigens mit 1.1.26 wieder, werden alle Gebühren der Stadt, von den Müllgebühren angefangen, werden erhöht. Also es ist völlig irrsinnig, was da gemacht wird, und das ist Kamikaze eigentlich. Aber genau das ist der Punkt. Genau um das muss es gehen, dass man die Leute erstens einmal Anreize gibt zum Arbeiten. Übrigens, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen oder die Statistiken anschaut, wer in der Mindestsicherung ist, dann sagt es die Statistik, dann sagt es nicht der böse Freiheitliche, dann sind es vor allem Migranten, vor allem in Innsbruck sind es übrigens 60% der in Innsbruck Mindestsicherungsbezieher sein Drittstaatsangehörige. Das heißt, weder Österreicher noch Staatsbürger eines anderen EU-Lands. 60% in Innsbruck. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Dass wir ein Problem haben, ein Integrationsproblem haben, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und ich glaube, das kann auch keiner von der Hand weisen. Jeder ist damit schon einmal konfrontiert worden. Ich wohne in der Nähe von einem ehemaligen Asylantenheim. Mittlerweile ist es eine Notschlafstelle. Ich muss sagen, ich persönlich habe in dem Sinn nie ein Problem gehabt. Also ich bin da jeden Tag in der Nacht spazieren gegangen und so weiter und so fort. Ganz im Gegenteil, waren immer sehr freundlich, alles gut. Aber natürlich, es ist eine Problematik da braucht man gar nicht reden. Warum ist es bei uns so, dass Asylanten oft Monate, Jahre lang nicht arbeiten gehen dürfen?
Sie dürfen arbeiten in dem Moment, wo sie asylberechtigt sind. Also wenn sie den Asylstatus haben, dürfen sie arbeiten gehen. Sie dürfen nur nicht arbeiten gehen, solange sie der Asylstatus geprüft wird.
Aber
wenn
das dauert ja oft so lang,
oder? Das ist das Problem. Da, diesen Kritikpunkt, den haben wir auch schon lang. Uns wird da das Schweizer Modell gefallen. In der Schweiz ist es so, dass du innerhalb von 3 Monaten wissen die Asylwerber, ob sie Anspruch auf Asyl haben oder nicht. Übrigens mit Einspruch. Also das ist jetzt nicht bis zur Erstentscheidung, sondern mit Einspruch. Alles in allem braucht es 3 Monate, dann wissen sie, ich muss gehen oder ich kann bleiben. Mhm. Und 3 Monate ist zumutbar. 3 Monate auch nicht arbeiten, das geht. Das Problem ist nur, wenn du sie arbeiten lässt, ein Asylwerber sozusagen, dann verfestigt sich der Aufenthalt und dann kannst du wieder sagen, naja, jetzt ist dieses Verfahren 3 Jahre gegangen, aber jetzt arbeitet er da schon so, jetzt geben wir ihm eine Duldung und jetzt darf er bleiben. Dann kriegst du keinen mehr los.
Was wäre das Problem
dran? Dass das Asylrecht völlig ausgehöhlt worden ist, weil er braucht ja keine Asylprüfung mehr machen, wenn eh jeder bleiben darf.
Naja, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jeder arbeiten gehen würde, das ist ja auch wieder die andere Seite, aber ich sage, wenn sich jemand integriert, da seine Steuern zahlt, arbeitet, Deutschland, dann habe ich ja kein Problem damit, dass der in unserer Gesellschaft lebt, oder?
Noch einen Satz kurz zuvor, bevor ich dir eine Frage beantworte. Wir haben ja auch da die Zahlen. Wenn man sich anschaut, derer, die asylberechtigt sind, also die Asylstatus gekriegt haben, die Asylberechtigten, bei denen ist es so, dass mehr als die Hälfte nicht arbeitet, obwohl sie können. Die haben vollen Zugriff zum Arbeitsmarkt und wir haben es so, dass beispielsweise die Syrer, also haben wir ja 100.000 in Österreich, die seit 2015 gekommen sind, also 10 Jahre jetzt, die sind seit 10 Jahren in dem Land, also die, was asylberechtigt sein, und von denen ist es so, dass mehr als 50% seit 10 Jahren keine einzige Stunde in dem Land gearbeitet haben. Also wir reden davon, ich glaube, es seien 55.000 bis 60.000 Syrer, die seit 10 Jahren keine Stunde in diesem Land arbeiten und nur Sozialleistungen kassieren. Nur, dass man
dass man da nicht differenziert.
Naja.
Also, dass man da schon differenziert. So ist
es. Es ist so, dass gesetzlich, wenn du Asyl hast, bist du ja nicht verpflichtet zu arbeiten. Aber dein Recht ist es, dass du vollen Zugriff auf alle Sozialleistungen hast.
Und warum kann man da nichts ändern? Warum
gerne ändern, aber wir haben keine Mehrheit im Parlament, weil alle anderen Parteien das ablehnen. Wir haben schon genug Vorstöße gemacht, Gesetzesänderungen und so weiter, wird nicht gemacht.
Mit welcher Begründung wird das abgelehnt?
Dass es unmenschlich ist. Dass man niemanden zum Arbeiten zwingen kann und dass man niemanden heimschicken kann, nur weil er nicht arbeitet, weil der hat ja unseren Schutz verdient.
Also grundsätzlich das mit dem Schutz ja, aber ich denke mal, wir müssen ja auch unseren Teil zur Gesellschaft leisten.
Wichtig ist schon mal zu unterscheiden, weil du sagst, was ist das Problem, was die sagen. Wichtig ist zu unterscheiden zwischen Migration und Asyl. Das ist nicht das Gleiche. Wenn jemand bei uns Asyl beantragt, dann tut er das, weil er Schutz sucht, weil er verfolgt wird in der Heimat. Wenn das so ist, kriegt er Asyl und dann ist dieser Schutz aber Schutz auf Zeit. Asyl ist immer auf Zeit. Diese zeitliche Begrenzung sozusagen ist zwar nicht auf jetzt ein Datum festgelegt, aber in dem Moment, wo festgestellt wird, dass dein Asylgrund wegfällt, also dass dein Grund, weswegen du verfolgt worden bist, dass der nicht mehr aufrecht ist und du jetzt sicher in deiner Heimat bist, fällt der Asylgrund weg und du musst wieder gehen.
Das war jetzt bei Syrien so,
ja,
oder?
Ja, und wie viel sind gegangen? Wir haben im Frühjahr ist das Assad-Regime gestürzt worden. Und alle, oder so gut wie alle Syrer, die bei uns da sind, seien vor dem Assad-Regime geflohen. Also wir können sagen, 100.000 Syrer, die wir haben, seien vom Assad-Regime geflohen. Haben Asyl gekriegt, weil sie vom Assad-Regime verfolgt werden. Assad ist nicht mehr, also es gibt ihn noch, der lebt jetzt in Russland, aber der ist nicht mehr, dieses Regime gibt es nicht mehr. Das heißt, dieser Asylgrund von allen wird jetzt erlöschen, oder ist erloschen, und jetzt kommt's, sie müssen heim. Das ist klar, die können heim, sondern sie müssen heim. Weißt du, wie viel seitdem gegangen sein in diesem Dreivierteljahr jetzt?
Nicht viele, Schatzi.
Zwei. Zwei haben sie abgeschoben, seit das Assad-Regime gefallen ist. Ganze 2 von 100.000. Und die österreichische Bundesregierung macht keine Anstalten, um das österreichische Recht, oder österreichische Recht, Völkerrecht eigentlich, das Asylrecht jetzt zu exekutieren und zu sagen, ihr habt kein Bleiberecht mehr, ihr müsst jetzt gehen.
Aber was ist jetzt, ich nehme jetzt wieder ein Beispiel her, eine Familie, Eltern, Tochter, seien 2014, 2015 zu uns gekommen, haben die ganze Zeit gearbeitet, beide Elternteile waren berufstätig, haben ihre Steuern gezahlt, die Tochter macht gerade Ausbildung, ist fertig, will studieren, wie auch immer. Die müssen ja dann auch gehen, oder?
Ja, aber das sagen nicht wir, das sagt das Asylrecht. Das hat ja nicht die FPÖ gemacht, das ist gängiges Asylrecht. Übrigens in alle EU-Länder, die haben alle das Gleiche unterzeichnet, das ist in alle Länder gleich. Das sagt nicht die FPÖ, sondern das sagt das Asylrecht. Das
also geht das von der EU aus eigentlich?
Nein, Menschenrechtskonvention. Aber die EU verlangt vor allem ihren Mitgliedstaaten, dass sie
das anerkennen. Österreich sagen, wisst ihr was, wir machen das für uns jetzt anders. Menschen, die gearbeitet haben, gut integriert sind, dürfen bleiben. Alle anderen müssen gehen. Ist das realistisch umsetzbar?
Es klingt darauf an, wie man es macht. Ich meine, rein theoretisch alles realistisch umsetzbar, weil nichts davon Gott gegeben ist. Mhm. Das ist alles politische Entscheidungen sein das gewesen. Also wir könnten auch morgen sagen, so, Asylrecht interessiert uns nicht, wir steigen jetzt aus, wir spielen da nicht mehr mit. Mhm. Das würde natürlich gehen. Da würde natürlich die EU sofort auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, das geht nicht, als EU-Land müsst ihr das anerkennen. Aber rein theoretisch geht alles. Rein theoretisch können wir morgen sagen, wir mögen nicht mehr. Nicht? Das geht schon. Aber aktuell, also die Situation, so wie wir sie jetzt haben, ist, dass die österreichische Bundesregierung sich nicht an ihre eigenen Gesetze haltet. Also Die sagt einfach, die Leute müssen uns zwar haben, aber ist uns egal. Wir lassen sie halt da. Wenn sie nicht gern wählen, wählen sie nicht gern. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, die Syrer. Wir haben ja noch zig andere. Also wir haben ja unglaublich viel, wir haben ja 2,5 Millionen Leute in Österreich, die keine österreichischen Staatsbürger sind. Ich meine, da sind natürlich auch EU-Bürger dabei und so weiter. Nicht sein, das fällt nicht alle unter Asyl, aber das sind unglaublich viele und das wird einfach geduldet. Also ich meine, wir haben in Innsbruck lang das Problem mit den Marokkanern gehabt und die wollten wir alle heimschicken und die Marokko hat gesagt, na, wir nehmen sie nicht. Und dann hat Österreich gesagt, ach schade, jetzt haben wir es probiert, geht nicht. Ich meine, was soll denn das? Das ist ja Aufgabe der eigenen Rechtsstaatlichkeit, da nehmen wir ja jegliche Legitimation, wenn ich Rechtsbrüche einfach zulasse. Ich meine, wenn du zu schnell fährst oder wenn du eine Woche zu spät im Finanzamt deine Schulden zahlst, dann klopfen sie aber ganz schnell. Das ist das Gleiche. Ich meine, das würden wir uns wahrscheinlich auch freuen, nicht? Wenn wir unsere Schulden beim Finanzamt nicht zahlen und das Finanzamt sagt, wir haben es probiert, aber will nicht zahlen.
Na gut. Das war schön, da hat ich mich sehr drüber freuen.
Nein, ich meine, wir sind ja im Prinzip eine Bananenrepublik in der Zwischenzeit. Bei den eigenen Leuten schaut man ganz genau hin. Wenn einer nicht schnell fährt oder wie gesagt, einmal eine Woche zu spät beim Finanzamt oder wenn du deine Stromrechnung nicht zahlen kannst, dann sagt auch nicht die IKB, na, okay, passt schon nicht. Vielleicht geht es nächste Mal wieder. Das machen sie auch nicht. Aber da werden alle Augen, inklusive Hühneraugen, zugedrückt und da wird einfach das alles geduldet. Und das ist ja Wahnsinn. Und da fühlt man sich doch als Einheimische, Entschuldigung, auch verarscht.
Aber was glaubst du, was hat das für einen positiven Zweck, dass man das so durchgehen lässt?
Naja, man muss nur schauen, was passiert. Und was passiert, ist Einbürgerungen im Akkord. Also wir haben jetzt in Innsbruck, haben es auch wieder ganz stolz verkündet, wie viel dieses Jahr in Innsbruck eingebürgert worden sind. Und wenn sie eingebürgert sind, haben sie Wahlrecht. Und was wählen diese Leute dann?
Die Roten, ich glaube schon, dass das der Grund ist, oder?
Ja, das ist sicher ein Hauptgrund. Also zumindest ist der Grund, warum sie einbürgern, nicht? Weil ihnen die Einheimischen als Wähler in Scharen davonlaufen, weil sie sagen, ihr habt sie nun mal alle Latten am Zaun. Ich meine, Entschuldigung, in dem Zustand, was die Stadt ist, was die Republik ist, und es wird immer noch schlechter, keiner kann sich mehr das Leben leisten, nicht? Die zeigen ihnen alle den Vogel und jetzt ziehen sie sich ihre Neuen. Und wir sehen ja die Zahlen, wir wissen ja ganz genau, dass diese Neubürger, wenn sie wählen gern, dann genau diese Parteien wählen, die sie eingekaut haben, nicht? Und das ist der Grund. Den eigenen politischen Verfall, den drohenden Einflussverlust versuchen sie so zu kompensieren, weil sie offenbar aufgeben haben, die eigene Bevölkerung sie überhaupt noch wählt. Und das wird gemacht. Ich verstehe es ja auch nicht da, ganz ehrlich gesagt, unter uns gesagt. Was dir reitet, die müssen ja nimmer ganz bei Sinnen sein. Die kennen ja diese Zahlen auch. Die kennen die Zahlen der Kriminalitätsstatistik. Die kennen die Zahlen der Arbeitslosigkeit. Die kennen das alle. Die wissen, unser Gesundheitssystem ist überlastet, unser Sozialsystem ist überlastet, unsere Schulen kennen nimmer, die Kindergärten kennen nimmer. Ich meine, jetzt, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, apropos Syrien, das ist ja nicht nur, dass die Leute nicht heimgeschickt haben, die haben ja jetzt Familienzusammenführungen gemacht. In Wien, im Frühjahr dieses Jahres, seien jeden Monat 350 neue Schüler aus Syrien kommen. Das musst du dir mal auch vorstellen. Nicht nur, dass sie nicht heimschicken, sie holen noch weitere her. Also es ist völlig irrsinnig. Aber in dem Wissen, dass unsere Systeme völlig überfordert sind. Wir kennen nicht mehr, wie gesagt, Gesundheits- Sozialsystem, unser Wohnungsmarkt. Was meinst du, warum die Wohnungen in Innsbruck so teuer sind? Das ist die Zuwanderung, das ist Angebot und Nachfrage. Immer mehr Leute kommen einer, aber es werden nicht im gleichen Maße neue Wohnungen gebaut. Das heißt, es gibt immer mehr Bewerber auf immer weniger Wohnungen. Und was passiert? Die Preise steigen. Und das wissen die alle. Und was machen sie? Nichts. Im Gegenteil. Sie tun das immer noch weiter anfeuern und sagen, noch mehr und noch mehr und wir haben Platz. Und das wäre unmenschlich, irgendwen abzuweisen. Es ist völlig irre. In Deutschland, gell, nur dass man, in Österreich gibt es die Statistik nicht, aber für die Bundesrepublik Deutschland ist es mittlerweile so, und gut, dass du sitzt, halt dich fest, statistisch finden in Deutschland jeden Tag, 2 Gruppenvergewaltigungen statt. Und die Täter seien in überwältigender Zahl nicht der Fritz und der Josef. Jeden Tag 2 Gruppenvergewaltigungen. Und das Phänomen Gruppenvergewaltigung hat es vor 2015 nicht einmal gegeben. Ich sage nicht, dass es keine Vergewaltigungen gegeben hat, aber die Gruppenvergewaltigungen speziell. Und in der Zwischenzeit, 10 Jahre nach 2015, haben wir 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag. Mittlerweile wird in der Kriminalitätsstatistik als eigener Punkt Messerdelikte geführt, weil so viele Messerstechereien stattfinden seit 2015, dass es in der Kriminalitätsstatistik einen eigenen Punkt gibt. Und was machen sie? Nix. Sie holen weiter solche Leute ein. Da musst du doch auf den Kopf greifen. Also, Entschuldigung, aber meiner Meinung nach ist das nur erklärbar, wenn du dein eigenes Land hassest. Und da sind wir jetzt wieder beim Hass. Der geht aber nicht von uns aus, sondern von den linken Parteien. Von den Grünen, die schreien, nimm ein Flackerl für dein Gackerl. Die sagen, Heimatliebe ist scheiße, Patriotismus ist scheiße, wir sind alle böse, wir müssen alle noch büßen wegen dem Nationalsozialismus und Kolonialismus und keine Ahnung. So denken diese Leute und ich komme nicht umhin zu glauben, dass diese Leute unsere Länder zerstören wollen. Das kann nicht anders da sein, sonst kann ich politisch so nicht agieren. Tamara, seien wir nicht böse, die kennen das alles, kann man keiner erzählen, dass die das nicht wissen. Die lesen die gleichen Statistiken wie wir, die wissen das und sie handeln wider besseren Wissens genauso. Und das ist Irrsinn, das ist purer Irrsinn.
Ich würde es jetzt auch gar nicht auf die Kriminalität von Ausländern ausgehend reduzieren. Es wird ja generell nichts gemacht. Es ist ja diese Gewalt gegen Frauen, Femizide und so weiter. Es wird ja auch in diesem Bereich nichts gemacht, wo jetzt die Herkunft von Täter keine Rolle spielt. Du wolltest die vorher unterbrochen übrigens. Du wolltest den Unterschied zwischen einem Migranten und einem Asylbewerber erklären.
Genau. Also das eine war Asyl. Das Thema haben wir sozusagen jetzt ist definiert, was Asyl ist, und das andere ist Migration. Und Migration ist, dass jemand sich bewirbt, nach Österreich zu kommen, weil er sagt, ich will da arbeiten, ich will mir da ein Leben aufbauen und so weiter. Und dann kriegt er beispielsweise über die Rot-Weiß-Rot-Card, die haben übrigens wir damals reformiert, als wir in der Regierung waren, die haben wir erweitert, dass eben die Leute sagen, keine Ahnung, ist ein ITler und den brauchen unser Arbeitsmarkt und der hat einen Job bei, keine Ahnung, bei irgendeiner Firma, die halt einen ITler braucht und der kriegt dann eine Aufenthaltserlaubnis in Österreich, der arbeitet dann dort, zahlt seine Steuern und ab einem gewissen Aufenthalt hat er dann die Möglichkeit, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben, macht dann einen Staatsbürgerschaftstest, muss Deutsch nachweisen, dass er sich integriert hat und für sein Leben halten kann und er wird Österreicher. Passt. Das ist Migration. Das hat aber mit Asyl nichts zu tun. Und das ist nämlich das Problem, wenn ich, so wie es jetzt passiert, die Regierung die Leute die Möglichkeit gibt, über Asyl dauerhaft zu bleiben oder sogar die Staatsbürgerschaft zu kriegen, was sie tun, damit höhle ich das Asylsystem aus, beziehungsweise Migration, weil ich das nicht mehr unterscheide. Normalerweise ist es so, dass ich über die Schiene Asyl keine Möglichkeit habe, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das kann ich nur über Migration und nicht über Asyl. Und das ist der große Unterschied und dieser Unterschied wird nicht mehr gemacht.
Es klingt ja oft immer so, als wären immer alle Ausländer ein Risiko und alle Ausländer ein Problem. Aber kannst du mit reinem ruhigen Gewissen von dir und natürlich auch von allen anderen Mitgliedern der FPÖ sagen, dass dem nicht so ist?
Ja, hundertprozentig, ohne zu zögern.
Und wenn Leute Angst haben, weil es ist ja immer wieder Thema, okay, die Menschen haben Angst, dass sich die Geschichte wiederholt, das hört man ja immer mehr. Was würdest du den Menschen sagen, um ihnen die Angst zu nehmen? Und kannst du die grundsätzlich die Angst verstehen?
Ich kann die Angst verstehen, weil diese Angst bewusst geschürt wird. Und zwar von den Medien und von unseren politischen Mitbewerbern, weil sie offenbar uns thematisch nicht gewachsen sein. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie eigentlich in ihrem tiefsten Inneren wissen, dass unsere Rezepte die richtigen seien, um unser Land wieder auf Vordermann zu bringen. Und deswegen versuchen sie uns zu diffamieren und Ängste zu schüren bei den Leuten mit genau sowas. Gott sei Dank glauben die Leute ihnen immer weniger. Die Geschichte wiederholt sich übrigens nicht, das sage ich als Historiker. Es gibt einen Ausspruch, das heißt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das ist übrigens ein ganz Zitat, das ich ganz gern bringe. Aber natürlich wird dieses Schreckgespenst, sprechen wir es aus, des Nationalsozialismus immer sozusagen hochgehalten, damit man sozusagen dieses Feindbild hat und die FPÖ diskreditieren kann. Ich kann dich beruhigen, es gibt keinen einzigen Nationalsozialisten in der FPÖ. Ich bin ein Historiker, ich habe mich auch mit dieser Zeit beschäftigt, obwohl ich eigentlich spezialisiert bin auf mittelalterliche Geschichte. Nichts, aber auch gar nichts im Programm der FPÖ wird auch nur im Entferntesten an das Programm der NSDAP erinnern. Gar nichts. Im Gegenteil übrigens, der NSDAP, wenn man das ausspricht, ist das die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei. Das heißt, wenn jemand programmatisch dem am nächsten steht, dann ist es die SPÖ, weil das sind Sozialisten. Nicht? Das heißt jetzt nicht, dass die Linke, machen wir dieses Fass nicht auf, aber auf jeden Fall, das ist nicht gegeben. Da kann ich 100% beruhigen und das verstehen auch immer mehr Leute und wir differenzieren sehr, sehr wohl. Nicht umsonst ist es so, dass wir mittlerweile sehr viele Migranten oder zu Österreicher mit Migrationshintergrund haben, die nicht nur die FPÖ wählen, sondern die bei uns Parteien Mitglied sein, die sich bei uns engagieren. Das seien aber eben genau jene Migranten, die da herkommen seien, sich integriert haben, die Sprache gelernt haben, sich etwas aufgebaut haben, weil vor allem auch, ich denke da jetzt an einen Unternehmer in Innsbruck, der hat türkische Wurzeln, der hat sich da etwas aufgebaut, ein Restaurant mit seiner Familie und der sagt genau, ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich mit meinem Steuergeld, das ich mir da halt verdienen in meinem Restaurant, jetzt denen dahergibt, die eben seit 10 Jahren nicht arbeiten und die Sozialleistungen kriegen und dann unterm Strich noch mehr, so wie die Familie in Wien, wo diese syrische Großfamilie fürs Nixtieren 9.000 Euro netto im Monat kriegt. Nochmal, 9.000 Euro netto, Tamara. Und die wissen das und die drehen es nicht ab. Was ist der Wiener Bürgermeister Ludwig, das ist eine Wiener Familie, also die wohnt in Wien, diese Familie. Was ist der Bürgermeister Ludwig von der SPÖ in Wien gesagt hat, nachdem er ihn konfrontiert hat und gesagt hat, hey, wissen Sie, dass in Ihrer Stadt syrische Großfamilien fürs Nichts die 9.000 Euro netto im Monat kriegen? Was hat er gesagt hat? Nee, das ist eine Ausnahme. Der hat nicht gesagt, das werde ich mir anschauen, das drehen wir ab. Der hat gesagt, okay, das ist ja nur eine Ausnahme. Ja, und wenn es nur einer ist, ist das auch nicht zu viel. Und das ist das große Problem. Aber ich kann beruhigen, die FPÖ hat ein großes Ziel. Und dieses Ziel ist, dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Dass in diesem Land es wieder möglich ist, sich durch ehrliche Arbeit was aufzubauen, ein Häusel zu bauen, dass es möglich ist, eine Familie zu ernähren, dass es möglich ist, ein ruhiges Leben zu leben, ohne ständig belästigt werden mit LGBTQ-Propaganda, ohne belästigt werden von sonst was, dass ich als Frau sicher durch die Straßen gehen kann, dass ich keine Angst haben muss, wenn ich nach Einbruch der Dämmerung im Innsbrucker Hauptbahnhof bin. Übrigens, der Innsbrucker Hauptbahnhof ist gerade ausgezeichnet worden, das ist der Kriminalitäts-Hotspot in Tirol. Da finden die meisten Verbrechen statt, in ganz Tirol, im Innsbrucker Hauptbahnhof. Also um solche Sachen geht es. Ganz normale, bodenständige Sachen. Und ich kann auch mit gutem Gewissen sagen, jeder Migrant, der nach Österreich gekommen ist, sich integriert hat, aufführt, seine Steuern zahlt, sich normal verhaltet, nicht irgendwie negativ auffällt, der ist auch willkommen und der wird von uns auch nicht heimgeschickt. Das sind Leute, die werden wertvolle Teil unserer Gesellschaft und da hat niemand ein Problem damit. Aber man muss auch sagen, die Masse ist es dann halt oft, zu viel darf es auch nicht sein. Weil wir haben halt mit 2,5 Millionen Leuten und wir kennen auch die Geburtenraten, das ist halt mittlerweile auch bedrohlich. Wir haben zum Beispiel in Österreich mittlerweile mehr Muslime als Tiroler. Das muss man auch mal gesagt haben. Das ist auch nicht ohne. Ein Blick in die Schulen. Ich meine, dein Kind ist jetzt noch jung, aber früher oder später kommt es auch in die Schule. Und dann muss man einfach wissen, aktuell ist es so, oder nicht einmal in die Schule, in die vorschulische Betreuung. Wenn man sich anschaut, wie seien die Zahlen in Innsbrucks Kinderbetreuungseinrichtung, dann ist es so, dass 60% der Kinder dort Kinder nicht deutscher Muttersprache seien. Wir haben die Volksschule Altwilden, wo die Quote bei 93% ist, Tamara. 93% sind da Kinder nicht deutscher Muttersprache. In den Mittelschulen sind 56%. Also die seien in Innsbruck schon die Mehrheit. Und dann muss es doch auch legitim sein, als politische Kraft zu sagen, liebe Leute, jetzt ist genug. Jetzt geht's nicht mehr. Wir müssen auch auf unsere... Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag schon durch die Innsbrucker Altstadt gehen. Gut, Altstadt ist ein schlechtes Beispiel, weil viele Touristen sind. Aber prinzipiell durch Innsbruck gehen und vorwiegend Deutsch hören. Ich will mich mit den Leuten in Innsbruck unterhalten können. Und Innsbruck ist nur noch mal eine Stadt, von Österreich und da wird Deutsch geredet. Und wenn, wir sind jetzt ja schon am Punkt, wo das ja großteils nicht mehr passiert. Und diese Kinder, was jetzt sind, die schon, die kennen natürlich nichts dafür, nicht falsch verstehen. Ich mache den Kindern überhaupt keinen Vorwurf. Aber die werden erwachsen und das sind halt dann, ich hoffe, dass sie gut Deutsch lernen oder so, aber das sind halt Zustände, das geht so nicht mehr. Und dann muss man auch sagen, und das, warum sage ich das? Weil ja eben gesagt haben, wenn sich jemand integriert aufführt und so weiter, dann passt das. Aber auch da muss es natürlich Grenzen geben. Wir können nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen. Und da muss es auch legitim sein als Staat. Und das ist auch unsere Position als FPÖ. Es gibt einfach sozusagen an Welt, wo man sagt, jetzt ist unsere Kapazität erfüllt, wir können nicht mehr Leute helfen und jetzt ist auch mit der Aufnahme genug, weil wir müssen auch dafür sorgen, dass die Kultur, der Charakter unseres Landes auch erhalten bleibt und wir sind am besten Weg dahin, dass er verschwindet, dass man kann auch Bevölkerungsaustausch dazu sagen, Überfremdung, was auch immer und an dem Punkt sein wir, wo man sagen muss, das geht nicht mehr.
Ich finde es halt immer schwierig, weil gewisse Punkte, verstehe, und das sehe ich ja genauso, so ist es ja nicht. Ich habe zum Beispiel in einer Reinigungsfirma gearbeitet, als Objektleitung. Das heißt, ich habe sehr viel mit Nicht-ÖsterreicherInnen gearbeitet. Wo ich sagen muss, es gibt faule ÖsterreicherInnen, die nicht arbeiten wollten und das System ausgenutzt haben. Genauso natürlich von der anderen Seite, da braucht man überhaupt nicht reden.
Eine kurze Anekdote dazu, weil du das sagst. Letztes Jahr bei der Nationalratswahl, ich war ja Spitzenkandidat in Innsbruck für die FPÖ, und da waren wir im Wahlkampf und dann sind zwei Leute zu unserem Wahlkampfstandl hergekommen, die haben dann gesagt, haben jetzt schon ein paar Mal FPÖ gewählt, aber diesmal wählen sie nicht mehr FPÖ. Und dann sage ich, vielleicht kann ich das ändern, an was liegt es denn? Dann sagen sie, nein, sie haben sich das Programm jetzt nämlich mal angeschaut, wenn wir das sagen kriegen, dann müssen sie arbeiten gehen und das wählen sie nicht und das wählen sie nicht FPÖ. Nur so viel dazu.
Ja,
war crazy. Waren Einheimische, ja. Gell, muss man dazu sagen. Also ich weiß schon, aber nur, dass man sieht.
Und deswegen finde ich es halt dann immer schwierig, weil ich bin halt immer der Meinung, für mich, ich sage es jetzt auf gut Deutsch gesagt, für mich ist ein Arschloch ein Arschloch. Wo der jetzt herkommt, ist mir scheißegal. Ja, ob das ein Österreicher ist.
Leute, Anständige und Unanständige.
Ja, ob das jetzt Österreicher, Syrer, Türke ist, das spielt für mich keine Rolle, weil wenn ich dich nicht mag oder wenn du mir unsympathisch bist, bist du mir unsympathisch. Unabhängig von der Herkunft.
Das trifft nicht auf mich. Nein, trifft nicht auf mich.
Aber, und eben, wie gesagt, ich habe in der Branche auch gearbeitet und natürlich hat es da auch schwarze Schafe gegeben, wo ich sage, wow, da habe ich mich schon auch sehr ärgern müssen. Aber wie gesagt, andererseits habe ich genau das Problem mit ÖsterreicherInnen gehabt, die was einfach sich da total gewehrt haben. Und da ist halt immer die Frage, wo zieht man die Grenze, wo, man kann ja dann nicht die einen dafür bestrafen, sage ich so in Anführungszeichen, aber bei Österreicher sagt man, ja okay, wenn der ein Sozialstaat also ist, wurscht, weil er jetzt Österreicher ist.
Naja,
es ist... Weil das Privileg hat, geboren worden zu sein.
Erstens einmal ist es nicht wurscht und dazu geboren zu sein, ist auch kein Privileg, da sage ich gleich was dazu. Aber es gibt da Österreicher, die Arschlöcher sein, um dein Jargon zu verwenden, völlig klar. Aber... Die haben wir halt bicken, ja. Da können wir nichts tun. Aber wir werden ja jetzt nicht sagen, nur weil wir A-Löcher haben, holen wir uns jetzt noch weitere A-Löcher, weil es eh schon wurscht ist. Also diese Position ist ja komisch, das ist ja kein Argument
für mich. Aber ich finde, man steckt halt dann auch immer die Fleißigen mit in den Topf, für mich, für mein
Bewusstsein. Deswegen habe ich gesagt, wir unterscheiden ja da auch ganz klar. Aber prinzipiell muss man einfach sagen können, es gibt einfach eine Grenze. Und diese Grenze sieht man jetzt ja beispielsweise in Innsbruck, wo uns die Wohnungskosten davon galoppieren.
Boah, es ist so zart. Darf ich fragen, wohnst du in Innsbruck?
Ja. Weil die uns davon galoppieren und das liegt ja jetzt einmal prinzipiell nicht daran, ob viele Anständige oder wenig Anständige da sind, sondern einfach prinzipiell, dass zu viele da sind. Mhm. Und dann, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, schicke ich natürlich die Unanständigen heim. Ist schon klar. Aber mir ist nur prinzipiell einfach dieses Bewusstsein oder dieses Eingeständnis wichtig, zu sagen, es gibt für alles Grenzen. Und das ist das, was leider die Linken, vor allem die Grünen, nicht kapieren. Die sagen immer, wir haben Platz und ohne Grenzen und bla bla bla. Das ist halt einfach eine Lüge. Das muss man einfach so sagen. Es entspricht halt einfach nicht der Wahrheit. Und in Innsbruck, gut, man muss dazu sagen, das ist natürlich immer vielschichtig. Wir haben auch in Innsbruck überproportional viele Studenten. Auch da müsste man was machen, ehrlicherweise. Also es ist natürlich schon vielschichtig das Problem. Man darf das nicht immer nur auf eines umwälzen. Aber natürlich, es klingt jetzt vielleicht zynisch, nein, aber es ist die Wahrheit. Wenn man sich die Geburtenraten anschaut, dann weiß man, wir kriegen mittlerweile zu wenig Kinder, die Österreicher. Das heißt, die Bevölkerung würde ohne Migration sinken. Das hat natürlich negative Effekte, es hat aber auch positive Effekte. Beispielsweise auf den Wohnungsmarkt. Wenn du nämlich dann weniger Leute Bevölkerung hast, dann wird natürlich auch der Wohnungsmarkt entlastet, weil sozusagen weniger Nachfrage für die Wohnungen ist und dann müssen die Vermieter ganz natürlicherweise...
Dann bleibt mehr Geld und dann mag man lieber Kinder kriegen.
So ist es. So ist es. Und es ist auch übrigens auch ein Vorteil auf dem Arbeitsmarkt, das haben wir ja auch schon erlebt, wenn es weniger Leute gibt, dann bin ich als Arbeitnehmer in einer viel, viel besseren Verhandlungsposition, weil ich sagen kann zu dem Chef, du, wenn du mich nicht willst, da drüben warten drei weitere, die nehmen mich mit Handkuss. Deswegen ein bisschen mehr Lohn wäre fein. Also du bist ja ein Rabot. Deswegen verstehe ich zum Beispiel die Sozialdemokratie ja nicht, dass die diese Migration so befürworten, weil was macht denn das? Was hat denn das zur Folge? Lohndumping. Umso mehr Konkurrenz am Arbeitsmarkt ist und vor allem, und da muss man...
Das ist gerade in der Reinigung ein großer Punkt.
Genau. Ja. Und da werden ja, das muss man ja auch sagen, und das sage ich jetzt als Freiheitlicher, da werden ja Migranten auch ausgenutzt. Und werden dann arme Leute kommen, die dann sagen froh, dass sie Arbeit kriegen und die können es dann richtig
aussacken. Also Fabian, ich habe da mehrere Jahre gearbeitet und ich kann da eins sagen, ich arbeite nicht mehr als Objektleitung, aber es ist absolute Sklaventreiberei. Also die ich sage jetzt großteils Frauen, die arbeiten da wirklich zu einem Mindestlohn und werden angetrieben, teilweise unmenschliche Arbeit zu verrichten.
Und jetzt sagst du genau das Richtige, Tamara. Und jetzt seien es aber genau die Linken, die da mit einem Argument, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn die FPÖ sagt, hey, Schluss, wir haben jetzt genug, keine weitere Migration und Grenzen dicht, nicht? Was kommt dann als Argumentation? Ja, aber wer putzt dann die Klos und wer macht dann die Büros sauber? Das macht ja sonst niemand. Das, so zynisch seien die, obwohl sie wissen, dass die Leute da teilweise wirklich ausgenutzt werden und ja, du hast das Wort gesagt, aber versklavt. Und das machen sie so. Und da die Sozialdemokratie, die sonst die für die Arbeiter da sind, da hörst du nichts. Da hörst du nichts. Abgesehen davon, dass das total diskriminierend ist, wenn sie sowas sagen, weil das würde ja heißen, der Migrant ist nur gut genug zum Putzen. Ich meine, stell dir mal, ein Freiheitlicher würde das sagen, was da für ein Aufschrei wäre. Aber wenn dir das sagen, ist das okay. Nicht? Und deswegen ist das Verlogene, was sie immer tun, und da verstehe ich die anderen Parteien nicht. Und wie gesagt, ich kann mir oft keinen Reim, also in deren Gedankenwelt kann ich mich sowieso oft nicht einig, weil das für mich einfach irrational ist, was die machen.
Jetzt muss ich dir was Lustiges erzählen. Ich habe drei Leute in meinem Umfeld, die alle drei gesagt haben, sie hätten die SPÖ gewählt, wenn der Babler nicht an der Spitze war, und deswegen haben sie die FPÖ gewählt.
Dann hoffen wir, dass der Babler dann auch bei der SPÖ
bleibt. Ja, ich war echt verwundert und gesagt, was, wie bitte? Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, eigentlich ist das ja ein total wundervoller Gedanke, weil er sorgt, dass man ja in der Mitte kommen will. Weil sonst kann ich nicht sagen, ich wollte SPÖ wählen, habe mich dann für FPÖ entschieden. Eigentlich widerspricht sich ja in gewissen Themen nicht, aber in gewissen Sachen dann doch sehr. In Österreich gibt es ja eigentlich keine politische Mitte mehr, oder? Wie würdest du das sehen?
Ich bin sowieso mit diesen Einteilungen nicht ganz zufrieden. Erstens mal, was soll denn die Mitte sein? Mhm. Also wenn eine politische Frage steht, dann kann ich eine politische Position einnehmen, aber die Mitte ist der Nullpunkt. Sozusagen, ich habe eigentlich keine Meinung dazu. Deswegen ist für mich die Mitte eigentlich keine politische Position. Also ich meine, es ist nicht alles schwarz und weiß, ist mir schon klar, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Grenzen zu oder Grenzen auf. Und da kann ich nicht sagen, halb zu. Was soll das sein? Geht nicht da. Also deswegen, abgesehen davon, dass dieses Links-Rechts-System ja völlig unbrauchbar ist, um die Politik irgendwie zu beschreiben. Links und rechts sind Kampfbegriffe geworden, ich verwende die auch, das sagt man halt so, aber prinzipiell kannst du die Parteien nicht einordnen. Und ich bin davon überzeugt, dass, es gibt Ideologen, aber ein Großteil der Bevölkerung, ein Großteil der Österreicher ist völlig egal, ob eine Partei links oder rechts ist oder am Kopf steht. Ist denen völlig egal. Wichtig ist denen, ich will ein gutes Leben führen können. Und die Partei, die ihnen das ermöglicht, die wählen sie. Mhm. Ob das dann Linke sein oder Rechte, ist die Leute egal. Und sie haben gesehen, die Leute, die letzten Jahre, dass die Einheitspartei schwarz, rot, grün, jetzt auch pink, es einfach nicht hinkriegen, sie kennen es nicht, im Gegenteil, sie machen es immer noch schlimmer. Ich meine, dieses Entschuldigung, herumgepfusche, was diese Regierung da fabriziert, ist zum Fremdschämen, wirklich, und dann hauen sie noch Geld aus in allerlei Länder mit Entwicklungshilfe und Dingen, weil wir eh schon da kein Geld mehr haben, kürzen die Pensionen, aber schicken Millionen Euro für Bio-Cashew-Bauern in Tansania, weil man denkt, fällt's euch eigentlich? Was ist denn da los?
Aber was glaubst du, was da der Sinn dahinter ist? Hat das irgendwie einen Vorteil für Österreich?
Ja, nein, es gibt für Österreich keinen Vorteil. Das Einzige ist, diejenigen, die das entscheiden, die fühlen sich dann gut, klopfen sich auf die Schultern und sagen, heute war ich ein guter Mensch. Nicht? Um das geht es ihnen und sonst schon gar nichts. Anstatt, dass sie mal dafür sorgen, dass sie die Nöte der eigenen Bevölkerung im eigenen Land sich darum kümmern, das machen sie nicht.
Weil und du deswegen, sagst, Nöte von der eigenen Bevölkerung. Ich habe einen richtig guten Punkt gefunden, nämlich, und da würde ich gerne jetzt zum Schluss ein bisschen reden mit dir, weil es sind echt, hatte ich mir nicht gedacht, so lange brauchen. Es gibt ja einen Vorschlag, und den finde ich wirklich irrsinnig stark, und es ist, pflegende Angehörige zu unterstützen. Ja. Ich bin selber gerade in der Situation, meine Oma ist dement, und man kriegt ja wirklich, also dieses Pflegegeld, was man eh aufwendet für die Pflege, wirklich gar nichts. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, bleib daheim, dann ja, schaue ich durch die Finger, muss ich mir selber finanzieren. Und deswegen für mich persönlich auch ein super Punkt. Kannst du da ein bisschen was erzählen dazu?
Ja, die Idee, also wir haben das in Innsbruck, wollten wir da sozusagen ein Pilotprojekt starten. Die Idee ist, dass also Angehörige, die sich dazu entscheiden, ihre Angehörigen zu pflegen, dass man die sozusagen abfängt. Weil erstens einmal hast du ja auch was davon, unsere Pflegeheime sind ja auch völlig überlastet. Das heißt, wir haben ja teilweise auch überhaupt keine Plätze. Das heißt, eigentlich müsste man ja froh sein um jeden, der sagt, hey, absolut, ich mache das in der eigenen Familie. Aber, und da verstehe ich zum Beispiel auch wieder die linken Parteien nicht, Grüne und SPÖ, ich muss es immer wieder sagen, die sonst immer sagen, na, Frauen fördern und wir müssen Frauenarmut verhindern. Genau da wäre ja eine Maßnahme, um Frauenarmut zu verhindern, weil wer macht meistens diese Care-Arbeit?
Frauen.
Frauen. Und dementsprechend haben wir gesagt, diejenigen, die sich dafür entscheiden, das zu machen, sollen bei der Stadt angestellt werden, werden Unfallkranken und pensionsversichert, kriegen auch ein bisschen was, aber vor allem, dass sie versichert sein, damit sie, weil es gibt ja Pflegegeld, gibt es ja schon, das muss man sagen, also da, man hat ja ein bisschen was Finanzielles, aber eben vor allem die Pensionsversicherung, damit du im Alter dann nicht in die Altersarmut rutschest. Machen wir das, stellen wir sie bei der Stadt an, probieren wir das einmal, machen einmal ein Kontingent, schauen wir mal, wie viel gibt es denn überhaupt, die das in Anspruch nehmen würden und dann gehen wir nach ein paar Jahren, schauen wir mal, wie es gelaufen ist und dann kann man es entweder einstampfen, ausweiten oder adaptieren oder was auch immer. Nicht? Was haben sie getan? Abgelehnt.
Mit was für Begründung?
Die Innsbrucker Regierung hat das abgelehnt, also Anzengruber, die Grünen und die Roten haben das abgelehnt, weil sie gesagt haben, nein, das muss das Land machen, das machen nicht wir und ah, das ist so teuer und wir müssen schauen. Also 100.000 Ausreden haben sie gehabt,
okay, das finde ich zart.
Aber es passiert nicht. Gell? Und das, da sieht man zum Beispiel, wie die, dass das oft ein großer Kluft zwischen dem ist, was sie sagen und was sie dann tun würden. Nicht? Und genau. Und übrigens schlagt ja in die gleiche Kerbe wie das Thema, was wir schon gehabt haben mit dem Kinderbetreuungsbonus. Nicht? Dass man einfach die Leute, die wahlfrei, und man, es ist doch was, ich meine, es ist ja tragisch so am Pflegefall, wenn man das hat, aber es ist doch auf der anderen Seite auch was total Rührendes und Schönes, wenn man dann in der eigenen Familie einen lieben Menschen hat, der sagt, ich kümmere mich jetzt um die. Die eigene Mama, wenn man sagt, du hast mir so viel geschenkt, das jetzt kümmere ich mich um die und verbringe die letzten Jahre mit dir und kümmere mich, dass du einfach nur ein schönes Leben hast im Kreis deiner Lieben. Das ist doch unglaublich toll. Und dass man dann hergeht von politischer Seite und sagt, nein, das ist eigentlich nichts. Da muss ich doch sagen, ihr seid so unmenschlich. Aber auf der anderen Seite, und das regt mich dann schon so wieder auf, wird Geld ausgeschmissen ohne Ende. Ohne Ende. Also die haben Geld für jeden, Entschuldigung, Scheiß. Wir haben in Innsbruck, das ist kein Scherz, den Fall gehabt, wir waren die Einzigen, die dagegen gestimmt haben, sage ich auch gleich vorweg, wo in Innsbruck ein Verein mit Steuergeld gefördert worden ist, 10.000 Euro hat der gekriegt, und der Verein veranstaltet unter anderem Fetischabende. Und jetzt frage ich dich schon, jetzt stellen die sich hin bei der Stadtregierung und sagen, wir geben jetzt 10.000 Euro diesem Verein für seine Fetischabende, das finden wir gut, aber wenn du sagst, hey, wir könnten doch einmal Leute unterstützen, die ihre Angehörigen pflegen, sagen, nein, da haben wir eigentlich kein Geld. Solche Entscheidungen treffen die. Also Tamara, da musst du doch echt zweifeln. Und warum sie sich so entscheiden, falls du mir das fragst, ich weiß es nicht.
Das war jetzt meine Frage
gewesen, ja. Ich weiß es nicht. Ich verstehe diese Leute nicht. Ich verstehe sie nicht. Wir haben, und ich habe auch, bevor ich in die Politik gegangen bin, habe ich auch gemeint, und wir haben ein Riesenproblem finanziell und Budget, wie sollen wir das in den Griff kriegen? Nicht? Seit ich politisch aktiv bin und vor allem seit ich im Innsbrucker Gemeinderat bin, kann ich da mit stolz geschwellter Brust sagen, wir haben kein Geldproblem. Wir haben so viele Einnahmen wie noch nie. Wir haben ein einziges Ausgabenproblem. Und wenn ich anschaue, für was die gerade.
Es wäre ja traurig, wenn eine Tourismusstadt wie Innsbruck Geldprobleme hätte. Das denke ich immer persönlich oft.
Du hast vollkommen recht. Und wenn ich mir anschaue, für was die Stadt Innsbruck Geld ausgibt, dann muss ich echt sagen, soll ich das jetzt so sagen? Aber ich sag's jetzt einfach, machst du einen Pieps, dann kannst du doch ins Hirn geschissen. Nein, Entschuldigung, wenn ich das in der Deutlichkeit jetzt sage, aber das ist so. Da musst du wirklich am Verstand dieser Leute zweifeln. Also das ist ein Beispiel.
Sollte es da nicht mehr Transparenz geben, dass die Bürger und Bürgerinnen auch sehen, wo das Geld hinfließt?
Naja, es ist ja besonders perfide. Diese Transparenz gäbe es ja. Zum Beispiel diese Subventionen, die werden alle veröffentlicht am Ende vom Jahr. Da gibt es ein eigenes Portal, da musst du halt durchklicken. Das ist extrem viel Recherchearbeit und oft du weißt dann vielleicht, oh, der Verein XY hat da Geld gekriegt, aber du weißt ja trotzdem nicht, was macht der Verein. Das wissen oft nur wir Gemeinde und wir versuchen das publik machen. So gut es geht, alles dürfen wir auch nicht. Manches werden nur in die Ausschüsse besprochen und in die Ausschüsse ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Mhm. Das heißt, da haben wir Schweigepflicht, da dürfen wir auch nicht sagen, was da drin ist. Das heißt, wir wissen oft Sachen, die wir nicht sagen dürfen, was ja irre ist, was ja eigentlich irre ist, nicht? Und da sind Sachen echt, und wir könnten jetzt nur eine Stunde reden und ich zähle da nur Sachen auf, was völliger Irrsinn ist, wo wir Geld ausschmeißen und da sagen sie dann, nein. Zum Beispiel, weil das auch eine der letzten Sitzungen war. Da hat die Stadt beschlossen, sie kauft jetzt für 16.000 Euro IVB-Monatstickets und die gibt sie gratis an Asylanten, damit die Asylanten zum AMS fahren können oder zum Deutschkurs oder was auch immer, nicht? Okay, kann man machen. Man sagen, okay, mach's es. Da habe ich die Frage gestellt, ganz blöde Frage. Wir haben ja auch bedürftige Einheimische in Sprucker. Wie viel gratis IVB-Monatstickets gibt es denn für die? Weißt du, was die Antwort ist?
Keine wahrscheinlich.
Null. Keinen einzigen. Und dann frage ich dich schon, was soll das eigentlich? Und dann heißt es dann, wir täten den Hass schüren, nicht? Das war ja heute auch eine der Fragen, warum er hasst, wenn wir auf sowas aufmerksam machen. Und dabei frage ich nur, hey, warum gibt's? Es ist jetzt gerade so, als gäbe es keine Armen. Ich meine, geht durch Innsbruck, es wird ja immer mehr jetzt mit dem Pfandsystem, du siehst überall Leute im Mullwühlen Pfandflaschen rauszuholen. Und mit denen kannst du die meisten schon auf Deutsch unterhalten. Und wenn man dann auf das aufmerksam macht und sagt, hey, liebe Leute, gibt's doch die 16.000 Euro statt für gratis Öffi-Tickets für die Asylanten, geben wir vielleicht bedürftige einheimische Senioren, die, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben, sich jetzt aber wegen ihrer bescheuerten Politik diese Wohnung nicht mehr leisten können, müssen sie Flaschen sammeln gehen, gibt's gescheiter denen das Geld, bevor es da jetzt sozusagen Weltsozialamt für Asylanten spielt.
Was ist da so die Begründung?
Und dann ist das nicht Hass, sondern dann ist das einfach sagen, einfach Prioritäten.
Nein, das finde ich jetzt auch kein Hass.
Und bei uns ist die Priorität halt der einheimische Österreicher und die einheimische Österreicherin. Und wenn es denen alle gut geht, dann können wir darüber reden, wem helfen wir sonst noch. Aber zuerst schaue ich mal, dass ich die Armut in dem eigenen Land im Griff habe, bevor ich sozusagen über den Tellerrand hinausschaue. Und das machen sie nicht. Und nein, das Argument, als ich das vorgebracht habe, weißt du, was das war? Die FPÖ immer mit ihrer Hetze und Hass und es will es Gruppen gegeneinander ausspielen. Da sage ich, nein, ist jetzt Gruppen gegeneinander ausspielen. Warum? Weil es da eine Gruppe gibt, die gratis Öffis-Tickets und der andere nicht. Das ist nicht die böse FPÖ. Wir sind nur diejenigen, die das aufzeigen und darauf aufmerksam machen und sagen, wie es vorgeht. Dass euch offenbar, ich kann das nicht anders interpretieren, die Asylanten mehr wert sein wie die Einheimischen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und das sind einfach diese Punkte. Und da gibt es so viel, wo diese Regierung, und ich muss das so sagen, und das ist in der Stadt nicht anders wie im Land und nicht anders wie im Bund, ganz bewusst gegen die eigene Bevölkerung arbeitet. Und wir sind das Gegenmodell dazu, wir drehen das um, wir sagen Österreich zuerst. Wir sagen, zuerst die eigenen Leute helfen, wenn da was übrig ist, dann werden wir darüber diskutieren können. Aber solange wir Pensionisten haben, die im Müll wühlen müssen, dann werde ich doch zuerst denen helfen, bevor ich Weltsozialamt spiele.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zu demokratischen Entscheidungen. Warum gibt es eigentlich nicht bei so Dingen wie Geldausgaben, große Geldausgaben, jetzt in einer Stadt zum Beispiel, vielleicht ist es jetzt von mir ein total irrer Gedanke, aber warum gibt es da nicht mehr Umfragen? Warum frage ich eigentlich nicht die Bürger und Bürgerinnen, wollen wir das machen oder nicht? Das ist ja eigentlich der Sinn einer Demokratie, oder? Oder wäre das ich da zu einfach?
Nein, man muss sich halt genau überlegen, wie man es macht. Wir haben ja auch, ein Teil unseres Programmes ist ja auch der Ausbau der direkten Demokratie.
Ja.
Also dass man allgemein mehr abseits von Wahlen die Bevölkerung direkt demokratisch einbindet. Eben genau solche Sachen. Macht einfach einmal eine Umfrage, hey, möchtest du es oder möchtest du es nicht?
War zum Beispiel ESC ein gutes Beispiel gewesen, so hat die Umfrage genau machen können, soll man oder soll man nicht?
Ganz genau. Das hätte man zum Beispiel machen können, wenn man die, es hat ja Meinungsumfragen gegeben, wenn man denen Glauben schenken darf, dann wäre es ziemlich eindeutig für Nein ausgegangen. Aber das sei jetzt dahingestellt, trotzdem könnte man die Bevölkerung fragen. Du kannst sie jetzt natürlich nicht über alle, weil sonst hast du ständig befragen. Das kostet natürlich auch Geld, das muss man auch sagen. So eine Volksbefragung kostet auch Geld. Jede Wahl kostet nicht wenig Geld, aber das muss die Demokratie wert sein. Das geht schon. Wir haben ja sonst auch für jeden
Scheiß. Vor allem in Zeiten der Digitalisierung kann es ja nicht mehr so schwierig sein.
Genau, das geht in Österreich noch nicht. Da ist immer die Diskussion, ob so digitale Wahl, da könnte man jetzt drüber streiten, aber es gibt ja mittlerweile zum Beispiel die Möglichkeit bei Volksbegehren, dass man die übers ID Austria zum Beispiel online unterstützt. Also solche Sachen gibt es mittlerweile schon. Man müsste sich das genau anschauen, für was man jetzt sozusagen solche Ausschreibungen macht. Es geht ja jetzt, also der Bürgermeister könnte morgen entscheiden, er macht eine Volksbefragung zum ESC. Das könnte er machen. Mhm. Also die Freiheit macht er. Aber in der Realität macht er das nur da, wo er weiß, es wurde entschieden in seinem Sinne. Nicht sonst setzt er sich dem Risiko aus, das macht. Es würde gehen, aber wir haben da ein Konzept, vor allem jetzt natürlich auch auf Bundesebene, weil da natürlich die ganz großen, wichtigen Sachen entschieden werden sozusagen. Nicht, dass die Stadt da unbedeutend ist, aber die Stadt, da seien jetzt nicht klar, ja, finanziell einmal die größten Aufwendungen, auch wenn die Stadt Innsbruck mit Ende des Jahres, also nächstes Jahr dann 220 Millionen Euro Schulden hat, nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist ganz im Sinne der FPÖ, also der Ausbau der direkten Demokratie nach Schweizer Vorbild, das ist schon lange in unserem Raum, übrigens schon seit Jörg Haider, das wäre ganz in unserem Sinne und wenn wir in die Regierung kommen sollten, wenn der Herbert Kickl Bundeskanzler wird, dann wird da sicher die direkte Demokratie ausgebaut werden. Das, da kann man sich sicher
sagen. Das ist ja was Positives.
Ja, finde ich
auch. Fabian, ich habe immer noch zwei Fragen sozusagen zum Schluss. Der Podcast heißt ja Rebellinnenrausch. Was war dein persönlicher Rebellmoment, wo du dir gedacht hast, so, jetzt mache ich so nicht mehr mit, ich mache es jetzt anders?
Das war Corona. Ich bin ja überhaupt nicht der Demonstrationstyp, aber ich war auch nie auf Demos bis Corona. Seit Corona, also da war ich dann auf einer Demonstration und da war der erste Punkt. Ich habe ja, muss ich auch dazu sagen, wenn wir diesen Podcast gehalten hätten im Jahr 2019, bevor Corona ausgebrochen ist, dann, und du mich gefragt hättest, du haltest du das für möglich, dass die Grund- und Freiheitsrechte ausleben, die Leute einsperren und eine Impfpflicht einführen, haltest du das für möglich? In Österreich hätte ich gesagt, nein, völlig ausgeschlossen, wisst nicht, wie das gern soll. Da bin ich ein Besseres belehrt worden. Da bin ich wirklich eines Besseren belehrt worden und ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass eine österreichische Regierung, und ich traue denen viel zu, deren Einheitspartei, weil ich mittlerweile seit über 10 Jahren in der Politik einiges mitgekriegt habe, ich traue denen viel zu, aber das hätte ich ihnen nicht zugetraut und da haben sie mich wirklich im negativen Sinne überrascht und das war mein Moment, wo ich gesagt habe, so, offenbar genügt mein politisches Engagement bei der FPÖ jetzt nicht mehr aus und da ist ja die ganze Partei bei uns hier demonstrieren gegangen, der Herbert Kickl war ja einmal in Innsbruck bei der ganz großen Demo und da habe ich gesagt, so, es geht nicht mehr und jetzt auf die Straße, anders da werden wir das nicht mehr einfangen. Das war meine
wilde Zeit.
Rebellenmoment, genau.
Der erste Lockdown war ja damals noch ganz witzig, aber dann war es nicht mehr. Fabian, was sollen die Leute mitnehmen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben? Was wäre dir wichtig?
Ja, also falls jemand der Hörer auch diesem Mythos aufgesessen ist, dass die FPÖ ganz böse Kinderfresser seien und irgendwelche Dämonen oder wie du richtig sagst, dass da irgendwie irgendeine böse Zeit wiederkommen würde, dass sie ein bisschen was davon entkräftigen haben können, dass die Leute sehen, hoppala, das sind ja ganz vernünftige Sachen, die sagen und vor allem, und deswegen finde ich solche Formate ja super wie ein Podcast, weil man einfach politische Gedanken einmal ausformulieren kann. Du hast oft, wenn so Interviews bei der Zeitung oder so Kurzinterviews, wenn sie dir ein Mikro hinhalten, da kannst du zwei, drei Sätze sagen, da kannst du nur ein paar Phrasen aushauen, um ehrlich zu sein und das war's. Aber bei so einem Podcast kann man sich Zeit nehmen und dann wirklich einmal ausholen und erklären, das ist unsere Position, aber warum ist unsere Position und was denken wir uns denn dabei und was befürchten wir denn? Und also solche Sachen und ich hoffe, dass da bei dem einen oder anderen vielleicht auch zum Nachdenken gebracht habe, dass er sich denkt, so habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen, zum Beispiel bei dieser Transgeschichte LGBTQ, weil das klingt ja, wie du auch gesagt hast, ja, eigentlich positiv, wenn du sagst, es kann doch jeder jeden lieben, den er will, aber dass da vielleicht auch andere Aspekte dranhängen, dass man da darüber sich einmal Gedanken macht, dass der eine oder andere vielleicht von sich aus sagt, jetzt tue ich mal ein bisschen googeln, jetzt tue ich selber mal recherchieren, das ist spannend, Aserbaidschan, dass die Armenien angegriffen, das habe ich noch gar nicht gehört, jetzt lese ich das einmal nach, solche Sachen, dass da eine oder andere zum Nachdenken gebracht worden ist. Und natürlich, das liegt in der Natur der Sache, dass da einer oder andere sich denkt, das nächste Mal will ich jetzt eine FPÖ. Der hat mich überzeugt.
Weil der Babler an der Spitze von der SPÖ ist.
Na, am liebsten war mir, wenn die Leute sagen, ich wähle FPÖ, weil die FPÖ das Programm gefällt mir, wofür die stehen. Ich will, dass das umgesetzt wird. Das mit den Personen ist immer das eine. Ich meine, prinzipiell finde ich immer gut, wenn jemand FPÖ wählt, warum, egal warum. Aber ich will natürlich die Leute von unseren Ideen und von unserem Programm nicht nur überzeugen, sondern begeistern. Und das ist etwas, glaube ich, was uns abgeht bei dieser ganzen Misere, in der wir sein. Und der Zustand der Republik ist wirklich nicht gut, ohne da schwarz zu malen. Es schaut wirklich nicht gut aus, gerade die wirtschaftliche Lage. Und was die Regierung auf keinen Fall versprüht, ist Optimismus und eine Zukunftsvision. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass mir auch gelingt, wo man die Leute auch mitnehmen kann, wo man einfach sagen kann, hört zu, in der Lage, in der wir sein, die ist nicht Gott gegeben. Das waren politische Fehlentscheidungen der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und es geht auch anders da. Und glaubt mir, die Zukunft kann besser ausschauen.
Ja, Fabian, mir hast fast überzeugt, aber leider bei LGBTQ haben wir so verschiedene Meinungen, dass ich leider nicht wieder die FPÖ wählen kann.
Es kann ja noch werden,
Ja, ja, glaube ich, ist aber zu verschieden. Da bin ich wahrscheinlich einfach, ja. Aber es ist ja auch total in Ordnung.
Total.
Ich finde ja auch, dass genau das Wichtige ist, und das war der Sinn hinter dieser Folge, einfach zu sagen, du hast deine Meinung, ich meine Meinung. Wir hören uns gegenseitig zu, aber deswegen bist du kein schlechterer Mensch und ich kein schlechterer Mensch. Und wir können trotzdem so harmonisch nebeneinander leben und vielleicht einmal ein Bier trinken oder was auch immer. Aber dass einfach das aufhört, sich gegenseitig so anzufeinden. Weil ich finde, das geht gerade in ganz eine schlimme, schlechte Richtung. Und eben, wie ich schon gesagt habe, gerade in unserer Generation, und das wird ja dann auch nicht besser, weil man gibt ja das dann wieder weiter, ist das gerade... Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit hat es ein Wahlgeheimnis gegeben, da hat man gar nicht drüber geredet, was man gewählt hat eigentlich. Da war Social Media. Social Media ist halt auch ganz giftig, weil man natürlich von jeder Seite Positives, Negatives hört. Aber ich finde wichtig, dass die Leute anfangen, einfach wieder miteinander zu reden, die Sorgen sich anzuhören und zumindest zu verstehen versuchen. Wie gesagt, man muss es ja dann deswegen nicht der Meinung sein, aber einfach Respekt voneinander haben und
so ist es. Wobei ich schon noch vielleicht abschließend auch sagen möchte, dass Streiten ja prinzipiell nichts Schlechtes ist. Das gehört zur Demokratie unbedingt dazu, dass man sagt immer, der Wettstreit der besten Ideen sozusagen, und Streiten, also so richtig herzhaft jetzt, aber halt verbal und aus Überzeugung zu streiten, gehört auch zur Demokratie dazu, aber es muss eben bei Voten bleiben und es darf nicht in Handgreiflichkeiten umschwingen. Also es haben ja auch unsere Vorfahren mit Blut und Leben dafür bezahlt, dass wir diese Demokratie haben und dass wir eben streiten können, so wie wir es jetzt machen, und nicht sozusagen zur Waffe greifen. Und das ist ganz wichtig und da hast du vollkommen recht. Leider ist das schlimm geworden. Ich habe das auch schon am eigenen Leib erfahren, mit Drohungen, Drohbriefen auch gegen meine Familie. Also das sind schon Auswüchse, die dürfen nicht passieren, aber eben, wie gesagt,
das verurteile ich wirklich aufs Tiefste, weil es dann immer heißt, ja, aber da sagt auch niemand was, doch, also auch das ist völlig unter aller Sau, genauso wie in die andere Richtung, also jemanden zu bedrohen, die Familie zu bedrohen, das ist für mich einfach, wie wir vorher schon gesagt haben, da ist der Mensch, egal was der für Gesinnung hat, einfach ein kompletter Vollidiot und das gehört hart bestraft, weil das ist ganz schlimm und niemand soll in Angst leben vor irgendjemanden, und das finde ich wirklich unterste Schublade, wenn man sowas tut, egal.
Und du hast es eh auf den Punkt gebracht. Das Wichtige ist, jetzt sage ich es als FPÖler, Toleranz, aber Toleranz für andere Meinungen. Und das ist auch vielleicht so ein Zwiespalt, den man gerade bei linken Parteien erlebt. Sie wählen für alles und jeden Toleranz, aber wenn da mal jemand eine andere Meinung hat wie sie, dann hört ihre Toleranz immer ganz schnell auf. Und das merkt man am eigenen Leib, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man das leider sagen. Und das ist etwas, wofür ich immer plädiere, dass man bei aller Unterschiedlichkeit, politischer Unterschiedlichkeit, bei den Positionen den Mensch dahinter nicht vergisst. Jeder von uns ist ein Mensch, hat eine Familie, hat Eltern, hat Geschwister, hat vielleicht eigene Kinder, eine Frau, einen Partner, was auch immer. Und das sind genauso Menschen, und diesen Menschen hinter der politischen Meinung darf man nicht vergessen. Genau. Das heißt, ich kann seine politische Meinung ablehnen, aber ich kann trotzdem den Menschen schätzen und dem respektvoll begegnen. Und das, glaube ich, gelingt mir ganz gut. Im Gemeinderat war es so, vielleicht noch abschließend ein bisschen was Persönliches. Am Anfang haben sie mich auch ziemlich gemeint, bekämpfen sie mich. Der Freiheitliche da, die gibt zu, ich habe sehr starke ideologische Positionen und artikuliere die auch und ich stehe da auch dahinter. Das ist mir auch wichtig, dass man das macht, und haben dann gemeint, sozusagen mich da auch persönlich schneiden zu müssen. Das haben sie dann aber relativ schnell aufgegeben, auf dem einfachen Grund. Warum? Weil ich ihnen mit Freundlichkeit begegnet bin. Ich habe zwar am Rednerpult ziemlich ihnen eingekotzt, aber darüber hinaus dann sozusagen jeden gegrüßt, die Hand geben, ihnen einen schönen Tag wünscht, gefragt, wie es der Familie geht.
Im Endeffekt ist ja auch nichts anderes wie ein Job, den du machst, oder?
Und, ja. Jein.
Ich weiß sicher, aber ich sage, du, du definierst dich selber ja nicht nur durch das, was du da oben sagst. Das ist ja nicht ein Teil von dir, natürlich, ein großer Teil wahrscheinlich, aber er definiert dich nicht als Mensch.
Genau, also es ist nur ein Teil und es gibt ja noch was anderes und dementsprechend ist es mir dann immer wichtig. Mittlerweile funktioniert es ganz gut, man kann sich grüßen, aber ich weiß auch zum Beispiel vor allem aus dem Nationalrat, was ich Erzählungen von Parteikollegen, die gesagt haben, dass das teilweise wirklich so ist, dass sich die Abgeordneten von unterschiedlichen Parteien, also gerade unseren Abgeordneten gegenüber, nicht einmal mehr gegrüßt wird, man sich wegdreht, ja, wenn man sie nicht sieht. Natürlich hinter den Kulissen, nicht? Wenn die Kameras nicht da sind, aber das ist natürlich übel, wenn sowas ist. Das ist dann eben das Gefährliche, wenn man da den Menschen dann nicht mehr sieht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber da muss man auch dazu sagen, jeder muss sich bei der eigenen Nase nehmen.
Wenn es die Politik so vorleben würde und ihren Gegenüber respektvoll gegenübertreten würde, dann glaube ich, wäre auch dieser Grant in der Gesellschaft viel weniger, weil die ja dann auch sagen würden, hey, die können ja auch miteinander normal reden. Weißt du, was ich meine? Die können sich ja auch mit Respekt begegnen.
Ja, ja.
Aber es wäre schon so.
Sowieso. Aber so wie gesagt, ich bin schon ein Freund der klaren Worte. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht bin, und das ist auch nicht mein Stil, und das hast du wahrscheinlich gesehen, wenn du ein bisschen in meine Social Media umhörst, ich bin ein Freund der klaren Worte. Was ich überhaupt nicht mag, ist dieses um heißen Brei herumreden und einfach nicht auf den Punkt zu kommen. Einfach einmal zu sagen und auch mal eine schlechte Nachricht aus, einfach zu sagen, das wird sich nicht mehr ausgehen. Nicht, dass man das immer muss irgendwie verpacken und wie heißt das? Sag schnell, wenn man, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wenn man ja halt seine Aussagen so kontrolliert, dass man sich immer überlegt, was kann das auslösen, sondern einfach mal klipp und klar sagt, was Sache ist.
Da bin
das
ich kann
man, davon, und ja. Dass man auch jemandem einmal sagt, hey, das finde ich so richtig blöd, was er jetzt da macht, auch das darf man sagen, aber wie gesagt, dann dennoch darf das nicht gegen die Person sein, sondern gegen die politische Einstellung, gegen die politische Entscheidung von mir, aber ich muss ja dennoch noch sagen, dass da eine Person dahinter ist und mit der Person habe ich in 99,9% der Fällen kein Problem, aber wie überall gibt es halt auch in der Politik das ein oder andere A-Loch.
Arschloch, sagen wir das. Na super, vielen lieben Dank. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne erwünscht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass wenn Fragen aufkommen oder Sorgen, Kummer, was auch immer, dass man sich sicher auch bei der Partei melden darf oder mal nachfragen
gern,
kann, wenn du Fragen offen sein weil
müssen wir einen zweiten Teil machen. Aber auf jeden Fall das Angebot, falls irgendjemand Fragen hat oder also allgemein, wenn man jemand schreiben will über meine sozialen Kanäle, Instagram, X, TikTok, Facebook, ich bin eigentlich überall zu finden mit meinem Klarnamen, mit Fabian Walch, gern schreiben, gern auch Widerspruch, wenn einer sagt, bah, du, die Position, mit der kann ich gar nichts anfangen, ich sehe das ganz anders, ich freue mich auch immer über andere Meinungen, da kann man auch wachsen, deswegen keine falsche Scheu, kontaktiert mich gern, ich versuche auch jedem zeitnah sozusagen zu antworten.
Super, perfekt, Dankeschön.